Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zur Review, zur letzten Review des Jahres von AEW World's End 2025. Am 27.12. war es soweit in der Now Arena in den Hoffman Estates in der Nähe von Chicago, Illinois. Und ja, wir hatten fast oder laut Tony Khan ausverkauftes Haus mit 9000 Leuten. Mein Name ist Markus Grunemann und bei mir ist der David.
Hallo, und der Markus ist nicht zu Hause. Wir nehmen das Ganze am 28. auf, und zwar sehr, sehr spät abends.
Genau, also man sieht es vielleicht am Hintergrund. Den Greenscreen habe ich tatsächlich nicht mitgenommen. Also ich habe mich für Headlock in die Breschen geworfen. Ich mache das Ganze nämlich hier aus meinem Urlaub, vom ersten Urlaubstag. Und ja, gratis Plug, unbezahlte Werbung für die Jufa Hotels in Österreich. Ich glaube, es gibt sie auch in Deutschland. Große Empfehlung, sehr nettes Hotel, familiär, und vor allem, die haben mir kostenlos einen Seminarraum zur Verfügung gestellt, damit ich hier aufzeichnen kann. Und der nette Kollege von der Rezeption hat sogar gemeint, ja, er kennt auch einen Wrestling-Fan, der immer irgendwo hin nach Deutschland fliegt, der irgendwelche Twitch-Streams macht. Die muss mal versuchen rauszufinden, wer das ist. Jedenfalls hat man mich hier sehr herzlich aufgenommen und ich darf hier in den Seminarräumlichkeiten der Jufa Hotels jetzt für Headlock ein Review aufnehmen. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die netten Herrschaften vom Hotel. Ja, und ich würde sagen, damit legen wir los mit der Zero Hour. Also diesmal keinen Tailgate Brawl. Das heißt, das Ganze auch nicht als, ja, abgekappte Collision-Stunde passiert, sondern so wie wir es von früher eigentlich kennen auf YouTube. 4 Matches haben wir bekommen und ja, habe ich mich sehr darüber gefreut, noch vor dem ersten Match ein kurzes Segment, ein Video von Adam Cole, der sich einerseits ein bisschen zum C2, also zum Continental Classic geäußert hat und der gesagt hat, hoffentlich seht ihr alle mehr von mir im Jahr 2026. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn das tatsächlich der Fall wäre, vielleicht im Ring, vielleicht auch irgendwie außerhalb, aber Adam Cole als Teil von AEW hätte ich gerne bitte wieder zurück.
Ja, vor allen Dingen einfach, dass er gesund wird. Ich glaube, das ist erstmal der wichtige Punkt und dass er wieder Stabilität reinkriegt in sein Leben vor allen Dingen dadurch. Aber es war ja ein schönes Segment, hat aber auch diesen sportlichen Wettkampffaktor von dem Turnier unterstrichen. Ich muss vorweg 2 Sachen sagen. Nummer 1, das Turnier war wieder unfassbar stark. Also jetzt, wir haben so viele Matches gehabt und was dieses Turnier angeht, da liefert AEW echt dieses Jahr ab. Da Respekt für, also bevor wir zu den Halbfinale und Finale kommen. Und Nummer 2, eben genau deswegen unter anderem, eine Sache an die Hörer, an die Zuschauer, wer auch mal gerade einschaltet. Bitte bedenken, das ist rein subjektiv hier. Es kann sein, dass unsere, beziehungsweise meine Meinung, komplett in eine andere Richtung geht als die von Markus oder von euch. Dann nimmt es mir bitte nicht krumm. Aber manchmal bin ich auch einfach nur Fanboy mit einer eigenen subjektiven Wahrnehmung.
Ja, und ich glaube, das zeichnet uns ja auch durchaus aus, dass wir hier die eigene Meinung wiedergeben. Nicht, uns hat es, glaube ich, noch niemand vorgeworfen, aber den Kollegen in den USA wird ja regelmäßig vorgeworfen, dass sie ja alle bei Tony Khan eingekauft sind, inklusive natürlich Sports Illustrated, da kommen wir dann auch gleich nochmal kurz dazu. Nein, also wir geben hier unsere Meinung wieder und ja, Zero Hour werden wir relativ schnell durchrauschen. Erstes Match hatten wir, das waren hier die Sisters of Sin, also Julia Hart und Sky Blue, gegen Hayan und Maya World. Da gibt es übrigens Neuigkeiten, die sind jetzt beide auch bei AEW unter Vertrag, sind ja damals so ein bisschen in die Bresche gesprungen, als hier ja manche Leute nicht noch ein Match bei Collision kurzes bestreiten wollten. Ja, haben überzeugt und sind jetzt auch fester Teil des Rosters. Hat ihnen hier, sage ich mal, nur überschaubar genutzt. Also das Match ging so ein bisschen über 6 Minuten und die Sisters of Sin haben sich hier letztlich durchgesetzt, haben sozusagen hier, Hayan hat hier ein paar Thrust-Kicks noch kassiert und dann gab es so einen Assistant Spinning Slam von Julie Hart und Sky Blue zum Sieg. Also sozusagen hier Sisters of Sin oder Triangle of Madness, je nachdem, ob Mit oder Thekla gerade dabei hier weiterhin auf Siegeskurs, bekommen ja vielleicht auch nochmal einen erneuten Shot auf die Women's Tag Team Titel, da waren sie ja auch im Turnier dabei, sind dann ausgeschieden. Ja, und jemand anderer, der auch ja nicht im Women's Tag Team Titelturnier dabei war, aber der, auch das ganz interessant, der erste Sieger ja des Continental Classics jetzt hier in der Zero Hour, Eddie Kingston gegen Zach Gibson, also von den Grizzled Young Veterans. Zuvor, ich glaube bei Ring of Honor war es, hat er ja noch James Drake, den Tag Team Partner, besiegt. Und auch hier, ja, haben die natürlich die Grizzled Young Veterans zunächst mal versucht, irgendwie gemeinsam Eddie Kingston zu attackieren. Der hat sich da aber relativ schnell durchgesetzt und hat letztlich auch hier Zach Gibson mit dem DDT, also sozusagen mit seinem neuen Finisher, abgefertigt. Und das waren aber noch nicht so die großen Neuigkeiten in dem Match. Die gab es nämlich danach.
Waren die wirklich so groß?
Naja, es waren zumindest Neuigkeiten in der Zero Hour. Also die Grizzled Young Veterans haben dann natürlich versucht, Eddie Kingston zu attackieren. Ja, haben das beziehungsweise auch geschafft. Und dann kam hier Ortiz wieder zurück, der ja zumindest schon im letzten Jahr oder in diesem Jahr so gut wie nicht zu sehen war. Also seit diesem Tag Team Match, sondern das Match gegen seinen ehemaligen Tag Team Partner Mike Santana, der ja doch bei TNA ganz gut Karriere gemacht hat. Und jetzt ist hier auch Ortiz wieder da an der Seite von Eddie Kingston. Wird es wohl zumindest hier mal ein Tag Team Match geben. Und dann werden wir mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich kann mir vorstellen, dass Eddie Kingston vielleicht auch mit Hook noch eine Rechnung offen hat, beziehungsweise noch mit den Ops. Also vielleicht geht es ein bisschen in diese Richtung.
Wo schon mal Tag Team sind. Also generell, Zero Hour stand unter dem Titel Tag Team, würde ich sagen. Anschließend gab es ein bisschen Lucha Libre Wrestling mit Dorada auf der einen Seite, mit Bandido zusammen, gegen Don Callis Family, Mark Davis, Rocky Romero. Ich bin ehrlich, es war eigentlich ein Showlaufen für die Mexikaner, oder? Also was Dorada generell abliefert, ist ja geisteskrank. Das ist ja nicht normal, was der für eine Athletik hat. Bandido eh, was der für eine Stärke hat. Und ich gebe zu, so für einen kurzen Moment habe ich gedacht, wenn die beiden mal ein Team zusammen wären, aber es gibt ja noch Brodido, die sind auch verdammt gutes Team. Das waren 7 Minuten 30, die man sich geben konnte, wo man auch Spaß hatte. Und es ist einfach beeindruckend, was die beiden da drauf haben. Und eigentlich gehören die auch nicht in die Super Hour, die müssen in die Main Card immer rein.
Ja, also ich glaube, dass die auch bei CMLL schon zusammen auch gearbeitet haben, also auch im Team. Gerade Bandido ist ja zuletzt auch wieder mehr in Mexiko dort dabei gewesen. Und ja, die haben hier natürlich abgeliefert. Also das war wirklich ein sehr, sehr gutes Match, auch für alle, die vielleicht den Pay-Per-View selber nicht gucken. Die Show ist ja gratis auf YouTube, also das wäre auf jeden Fall ein Match, das würde ich empfehlen. Und ja, Bandido hat sich schließlich hier durchgesetzt mit den 21 Plex an Rocky Romero. Und danach haben wir noch eine kurze Videoeinspielung bekommen, also der Klon, den wir ja lustigerweise jetzt als Teil der Callis Family schon immer wieder mal zumindest bei Non-Wrestling-Segmenten gesehen haben. Der, sozusagen hier, der Teaser wurde nochmal eingespielt. Der wird jetzt hier im Januar bei Collision sein In-Ring-Debüt feiern. Also da steckt ja Ares unter der Maske. Und ich glaube, Ares war auch, ich glaube, da gab es auch eine kleine Verletzung. Die dürfte jetzt soweit ausgeheilt sein. Das heißt, den werden wir dann auch aktiv im Ring sehen.
Hologramm wahrscheinlich dann auch bald, ne? Weil ich glaube, man fängt das erst an, wenn man weiß, okay, bald ist er dann zurück, dann haut das wieder hin.
Genau, auf jeden Fall sehen wir Ares auch noch beim 16 Karat nächstes Jahr, sofern sich da nicht noch irgendwas ändert, also zumindest ist er nach wie vor angekündigt. Ja, und genau, Hologram sollte auch irgendwann hoffentlich im ersten Quartal wieder auftauchen. Ja, und dann sozusagen der Main Event von der Zero Hour war ein 8-Man-Tag, Jet Speed, also Mike Bailey und Kevin Knight, die ja auch beide im Continental Classics sehr stark geglänzt haben, zusammen mit dem Jurassic Express, also mit Jack Parent und Luchasaurus, gegen Josh Alexander und The Demand, also Ricochet, Toa Leona und Bishop Kahn. Und ja, zunächst mal hier den Luchasaurus abgefertigt, der ist Backstage geschickt worden, also habe ich noch nichts am urlaubsbedingt auch sonst seit dem Pay-Per-View noch nicht wahnsinnig viele Nachrichten gelesen, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob Luchasaurus tatsächlich gerade irgendwie verletzt ist und dass man ihn deswegen ein bisschen aus dem Match herausgenommen hat.
Sah ein bisschen so nicht aus, ne?
Also es wäre hier meine erste Vermutung gewesen, aber wie gesagt, ich war halt den ganzen Tag unterwegs und habe noch nicht wirklich irgendwas seither gelesen. Jedenfalls kam der dann natürlich irgendwann doch wieder zurück mit bandagierter Schulter.
Und Musik.
Und Musik, natürlich.
Das fand ich voll verstörend.
Ja, hat hier einen einarmigen Chokeslam auch gegen Ricochet gezeigt, am Jetspeed dann mit Double Moonsaults nach draußen. Und Jack Perry pinnt dann Ricochet, der ja auch der National Champion ist, mit dem Sacrifice Knee. Und da bekommen wir auch Mittwoch bei Dynamite, also sozusagen beim letzten Dynamite des Jahres, ein Titelmatch. Da darf Jack Perry dann nämlich um den National Title gegen Ricochet antreten. Das hat man hier ein bisschen aufgebaut. Und ja, das war's auch soweit mit der Zero Hour. Und der Pay-Per-View, der ging natürlich stark los, weil wir hatten ja hier die Halbfinal-Matches im Continental Classic, bevor wir dann im vorletzten Match auch das Finale hatten. Und da hat man hier natürlich mit den beiden Halbfinalen-Matches losgelegt und hat uns da gleich mal als Opener, Kazuchika Okada, den, zweimaligen Gewinner gegen Konosuke Takeshita geboten. Also ein Match, auf das wir viele von euch und auch wir beide, glaube ich, seit langem gewartet haben. Ja, Match war, ich würde mal sagen, gut, aber nicht fantastisch. Und ich habe das Gefühl, dass man hier auf jeden Fall sich noch ein ganz klein wenig zurückgehalten hat. Und ich glaube, da will man, also den großen Klassiker, ich glaube, den werden wir erst sehen, wenn, vermute ich mal, Takeshita dann sich tatsächlich irgendwann von der Don Callis Family lossagt und die Fehde dann so richtig abgehen kann.
Ja, ich versuche jetzt gerade ein bisschen Ordnung in meinen Kopf reinzukriegen, was gar nicht so leicht ist. Nummer eins, die Ansetzung fand ich schon bemerkenswert, dass du im Grunde genommen eines der größten Matches als erstes raushaust. Und du hast auch bei der Crowd gemerkt, dass noch bevor es überhaupt losging, die standen im Ring und alle hatten halt Bock auf dieses Match, weil du wolltest halt diese Konfrontation und es wird halt wirklich seit vielen Monaten schon aufgebaut. Also, dass es halt knistert und so weiter und eigentlich war es ja klar, irgendwann müssen die aufeinandertreffen und Takeshita ist halt nun mal derjenige, der halt so den König vom Thron stoßen möchte. Das Match selber begann dann überraschend langsam. Also ich fand diese erste Phase, die war auch die Phase, die mich nicht so bekommen hat. Auch bei der Crowd wurde es dann auch sehr, sehr leise, weil es unfassbar langsam zuging. Also waren wirklich Moves erstmal, wir halten uns im Auge, aber wir bringen gar keinen richtigen Flow rein. Dann gab es halt eine Situation, wo im Grunde genommen so ein Startschuss für mich war. Das war halt in dem Moment, wo Okada Takeshita den Mittelfinger ins Gesicht gedrückt hat. Und das war für mich der Startschuss für, okay, lass mal eben so zwei Gänge nach oben schalten. Und dann wurde es ein richtig gutes Match. Also ab der Phase habe ich nur gedacht, wow, okay, nimmt mich mit auf diese Reise. Ihr habt mich, ich bin dabei, ich möchte diese Konter sehen, ich möchte sehen, wer gewinnt. Und die Crowd war dabei und alles hat gepasst. Und ich könnte jetzt natürlich Move für Move durchgehen. Du hast ja die Moves wahrscheinlich alle aufgeschrieben, ich leider nicht. Ich kann halt nur sagen, wenn wir zum Finish kommen, darf ich jetzt zum Finish kommen oder zum Sieger?
Ja, also ich denke mal, dass wir müssen ja dann nicht, wie gesagt, Move für Move durchgehen. Also wir hatten natürlich sehr viele Counter von einem Rainmaker und Blue Thunderbomb. Also sehr viel. Wir hatten zum Beispiel hier Okada blockt hier das Powerdrive Knee, also diesen Kniestoß von Takeshita, zeigt einen Emerald Flosion, dann gab es einen Rainmaker-Versuch und der Takeshita countert das in eine Blue Thunderbomb. Und solche Segmente und Sequenzen hatten wir dann zum Ende hin einige. Und das ist halt ein Stück weit so diese Okada-Spezialität. Also Okada ist jetzt kein Typ, der ein gutes 10- oder 12-Minuten-Match wrestelt. Der wrestelt halt ein fantastisches 30- oder 40-Minuten-Match. Und jetzt waren wir hier bei 17 Minuten. Das heißt, wir sind dann gegen Ende gerade so in die Phase gekommen, wo ein Okada so ein Match so richtig loslegt. Aber wir haben natürlich hier nicht das klassische Okada-Finish bekommen, sondern wir haben natürlich hier den Okada als Teil der Don Callis Family bekommen. Aber das überlasse ich gerne dir ein bisschen das Finish näher auszuführen.
Genau, weil erstmal, wir haben noch eine Besonderheit, die wir gar nicht angesprochen haben, die ich sehr mutig fand bei der Ansetzung. Wir haben halt vier Leute in den Halbfinalen und alle vier waren Heels. Wir hatten kein einziges Face im Halbfinale, sondern einfach nur alle Heels. Und das kann halt schon mal schnell nach hinten losgehen. Hier war sehr schnell klar, von Sekunde eins, Takeshita ist eigentlich der gefeierte, angeführte Wrestler, der Fan-Favorite. Und Okada ist eigentlich der richtige Hintern, Arsch. So, wie auch immer. Und Okada ist halt genauso ein Heel, so ein Hinterhältiger, der geht irgendwann zum Turnbuckle, weil er genau gemerkt hat, dass für die Phase, wo Takeshita immer näher dran war, das Ding durchzuziehen, wirklich für sich zu entscheiden, geht zum Turnbuckle, geht zu dem Polster, greift da rein und holt dann halt einen Schraubenzieher hervor. Und da, ganz ehrlich, sind halt einfach zwei Sachen. Nummer eins, er hält diesen Schraubenzieher sehr lange in der Hand. Und du siehst, dass der Ringrichter frontal zu ihm steht und er frontal zum Ringrichter.
Der Paul Turner, der sich ja tatsächlich dann, glaube ich, kurz auch mal sogar umgedreht hat.
Genau, er musste sich dann noch umdrehen. Und aber jeder hat halt gesehen, dass er es gesehen hat. Und danach beim Zuschlagen halt auch nochmal quasi. Oh, das ist dann schwierig. Man nimmt es später auf und er erzählt halt die Geschichte, vorweggenommen, dass halt Kyle Fletcher dort diesen Schraubenzieher versteckt hatte, buxiert hat. Auf jeden Fall, so gewinnt Okada dieses so wichtige Match und entscheidet das für sich. So, und wie mache ich das jetzt, dass es sachlich ist? Du wirst das alles gut finden, wahrscheinlich, weil du kannst also dieses Long-Term-Booking drin sehen. Ich habe ein riesen Problem damit, weil ich wollte es umgekehrt. Ich hätte es komplett umgekehrt gebookt. In meinem kleinen Fan-Hirn wäre das halt so, du hast in beiden Matches den Veteran und diesen aufstrebenden Star. Und beide aufstrebenden Stars haben eigentlich in diesem Jahr dieses Next Level erreicht. Nimm genau dieses Turnier, diese Halbfinale dafür, das zu machen. Lass Takeshita hier gewinnen, weil ich wollte bei Okada nicht und Takeshita nicht, ja, jetzt hier, wir ziehen das über zig Monate, sondern nee, lass die, wenn die aufeinandertreffen, lass es richtig knallen. Da gibt's ja noch ein Rückmatch und so weiter, aber lass Takeshita bitte das erste Ding gewinnen. Lass eine richtige Duftmarke setzen. Und dann im anderen Match Fletcher, so dass du halt so für mich das Dream-Finale. Und jetzt machst du es halt so, dass du Okada das Ding gewinnen lässt, mal wieder. Und Takeshita sieht halt einfach aus wie der letzte Volldepp, weil natürlich unfair verloren, aber trotzdem, er hat es nicht gezogen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, warte mal, vielleicht gibt es dann das hier im dritten Match, dann wird das endgültig für sich entscheiden. Das Problem ist einfach nur, diese Storyline, also diese Konfrontation, die ist seit Monaten aufgebaut. Und AEW bzw. Tony Khan neigt gerne dazu, diesen Moment zu übersehen und immer weiter und immer weiter und immer weiter zu gehen. Irgendwann ist es halt zu spät. Weißt du, was ich meine? Weil du hast bei der Crowd gemerkt, die wollten genau eigentlich diesen Moment heute sehen.
Ich hätte es mir sozusagen in der Bubble auch so gewünscht. Ich glaube, dass das ein Stück weit, also einerseits dann, wenn wir gleich über das nächste Match reden, dass das ein bisschen ins Finale ja so reingespielt hat, dass Okada da derjenige sein musste, der ins Finale reinkommt. Und zum Zweiten, ich glaube, es ist halt politisch ein bisschen schwierig gewesen wegen New Japan, weil die beiden, also Takeshita und Okada, stehen eigentlich in den zwei größten Matches in der Woche im Tokyo Dome. Also Okada ist im Retirement-Match von Hiroshi Tanahashi, also im größten Match, das New Japan seit Jahrzehnten bieten kann, das in Wahrheit allein den Tokyo Dome jetzt ausverkauft hat. Und Takeshita ist der aktuelle IWGP-Champion und wird auch dort den Titel verteidigen gegen Yoshitatsu. Und ich glaube, das Problem ist, also du musstest hier wahrscheinlich irgendwie Takeshita verlieren lassen, aber so, dass der halt sein Gesicht bewahrt, dass hier nicht ja plötzlich jemand den IWGP-Champion einfach so mal pinnt, vor allem jemand, der dann auch im Tokyo Dome ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Kompromiss, dass wir gesagt haben, damit kannst du die Geschichte noch weiter fortziehen, weil das waren hier die unfairen Don Callis-Methoden, denen sich ja Takeshita so eigentlich nicht bedient. Und du hast hier irgendwie auch für den Partner bei New Japan so gebuckt, dass denen halt nicht die größte Show des Jahres wegbricht, weil wenn jetzt hier Takeshita gewinnt, dann würde man sagen, okay, hier hat der Champion eigentlich den Typen besiegt, der jetzt bei Tanahashi im Finale steht. Also was, das ist halt nochmal das bisschen größere Match.
Ja, aber da hätte ich halt Takeshita gar nicht erst gegen Okada angesetzt im Halbfinale.
Das da wäre natürlich,
dass Takeshita gar nicht so weit kommt, dass er vielleicht wegen Okadas Eingriff gar nicht erst ins Halbfinale kommt. Aber wenn du diese Konfrontation hast, die ja alle die ganze Zeit sehen wollen.
Ja, ist halt auch schwierig, weil auf der anderen Seite hätte das dann geheißen, also Takeshita ist ja durchs Turnier durchmarschiert. Der hat ja alle Matches gewonnen, außer dieses Draw gegen Claudio Castagnoli. Und ich glaube, dass das halt auf der anderen Seite wieder ein Stück weit so war, dass du sagst, du willst eigentlich nicht, dass jemand vor einem großen Tokyo Dome deinen, also den World Champion von einer anderen großen Promotion, mit der du arbeitest, pinnst. Das ist halt so ein bisschen wieder der Nachteil von dieser Zusammenarbeit. Und natürlich auch ein Stück weit, dass du dieses Continental Classic so knapp an der größten New Japan Show des Jahres ansetzt, hat ja auch nicht unbedingt viel Gutes getan, dass jetzt die großen Finalmatches genau über Weihnachten gelaufen sind. Also wenn du den Continental Classic vielleicht irgendwie im Oktober oder so machst, dann hättest du wahrscheinlich viele von diesen Problemen nicht. Ich glaube, dass da ein bisschen auch ja politische Notwendigkeit im Hintergrund mit reingespielt hat. Deswegen haben wir zumindest mal Okada ins Finale bekommen. Also zum dritten Mal stand er somit zumindest im Finale.
Aber dafür habe ich aber gleich schon mal vorweg, wenn wir beim Finale sind, habe ich dann Rückbezug zu dem Match jetzt sehr, sehr harten Kritikpunkt noch, der später kommt. Aber jetzt habe ich nämlich keinen Kritikpunkt, weil das zweite Match war Moxley gegen Fletcher. Doch Kritikpunkt war, ich habe die Match-Ansetzung, ich habe das nicht kommen sehen, ich wollte das nicht. Ich habe Moxley einfach nicht im Halbfinale gesehen. Aber das ist das zweite Halbfinale. Und Moxley war hier der Fan-Favorite, was ich ein bisschen überraschend fand, weil vor einem Jahr hat er genau an demselben Ort quasi mal Brian Danielson die Tüte über den Kopf gezogen und AEW den Kampf angesagt, so gesehen. Aber hier war er auf jeden Fall derjenige, der angefeuert wurde, und es war für mich, was ich sehr gut fand, eine ganz andere Art Storyline, die erzählt wurde. Also hier war er Moxley, der fast schon unterlegene Kämpfer, aber der halt durch seinen Spirit versucht hat, sich durchzubeißen. Dieses Durchbeißen hat bei der Crowd halt super funktioniert, und Fletcher war halt eher der dominante Heel. Oder wie hast du die Match-Storyline gesehen?
Ja, also Moxley war hier tatsächlich so ein bisschen der Underdog, und es wurde ja dann auch, also wir hatten ja natürlich jetzt die Geschichte, dass Moxley jetzt da öfter mal auch aufgegeben hat, und ja, Kyle Fletcher hat das natürlich sich zunutze gemacht, hat hier sehr stark auch das Bein, das Knie, den Knöchel von Moxley attackiert, immer wieder bearbeitet, auch mit Submission Moves, und ja, Moxley plötzlich gibt er nicht so schnell auf, kämpft sich da wieder raus und hat, glaube ich, auch durch seine Performance im Continental Classic, wo er immer wieder gesagt hat, er hat noch eine Chance und einen Sieg noch, da hat er die Leute ein bisschen hinter sich gebracht. Vor allem Continental Classic heißt ja, kein Eingriff von außen erlaubt. Ja, warum das nicht in allen Matches so ist, haben wir schon öfter gesagt. Aber im Continental Classic wird es halt sozusagen ernst genommen. Das heißt, wir hatten da auch nicht diese ständigen Eingriffe und Hilfen von außen, von den Death Riders, sondern wir hatten hier eigentlich wieder einen Jon Moxley, der sich, ja, so wie früher auch als Face durchgekämpft hat. Und das haben die Leute jetzt, glaube ich, entsprechend honoriert. Also Jon Moxley war hier eindeutig der Favorit des Publikums und hat entsprechend das, ja, jetzt nicht wirklich als Face gewirkt, aber also ähnlich wie bei Takeshita Okada, es war eigentlich sehr klar, wer hier die Favoritenrolle hat, wer eigentlich der Publikumsliebling ist, und die
Crowd, ja, ich finde das Booking ja schon face-lastig.
Ja, oder? Das schon, aber er ist jetzt nicht das klassische Babyface, also er hat sich jetzt nicht von Grund auf, es gab in dem Sinn keinen Face-Turn, das meine ich damit.
Also nein.
Er ist nach wie vor immer der Heel, aber das Publikum hat ihn sehr wohl als den Ihren identifiziert in dem Match.
Ja, definitiv.
Ja, Finale.
Lag aber auch mitunter an Kyle Fletcher, der halt diesen unfassbar suffisant arroganten Typen so gut spielen kann, verkörpern kann. Es gab, wie soll man sagen, ich fand nicht, dass das spektakulärere Match war, im Gegenteil. Also das erste Match war das spektakuläre Match für mich, weil da viel, viel mehr Konter waren. Und das hier war eher dieses Match mit mehr Herz. Und ich fand es richtig stark. Ich fand es sehr gut. Sehr viel Aua gab es allerdings für Moxleys Schneidezahn. Weil,
Und für Fletchers Nacken.
Ich meine, das war mit dem Schneidezahn, das war bei der Treppe passiert, ne?
Ich glaube, das war der Dropkick gegen die Treppe. Also Moxley hat jetzt einen halben Schneidezahn weniger.
Was ja an sich schon Aua ist. Allerdings als Wrestler musst du verkraften, weil da ziehst du das Match durch. Dann weißt du, okay, komm, ey, gleich Betäubung rein und dann kann man anschließend zum Zahnarzt. Blöd ist nur, hier war halt einfach so, dass Moxley das Ding gewinnt und er hat noch ein Match vor sich. Und das, also schlechter kann es halt vom Timing nicht sein, dass hier sowas passiert, finde ich.
Aber ich glaube, das war eine ähnliche Geschichte wie damals bei Steve Austin, als er den King of the Ring gewonnen hat. Ich glaube, der hat sich auch nach dem ersten oder zweiten Match und ich glaube, das war auch irgendeine Mund- oder Zahnverletzung. Den hatten sie ja während der Show sogar noch irgendwo in der Klinik gebracht, um den zu versorgen, und dann ist er zum Finale wiedergekommen. An das hat mich so ein bisschen erinnert. Aber ja, der hat hier sozusagen damit haben wir sie ja natürlich auch schon entsprechend vorweggenommen. Moxley hat das Match dann entsprechend für sich entschieden. Zum Auer von Kyle Fletcher, da gab's so einen, ja, also er wollte dann einen Avalanche Brainbuster vom Top Rope zeigen.
Und sah nicht gut aus.
Es gab dann einen Avalanche Cutthroat Suplex, also so eine Art Sleeper Suplex vom Top Rope, und da ist, ja, bei der Rotation nach hinten, also da ist Fletcher sehr, sehr böse auf den Nacken aufgekommen, aber ja, hat er offenbar entsprechend gut unter Anführungszeichen weggesteckt. Also ist er noch wieder auf die Beine gekommen. Moxley mit einem Curbstomp, den er jetzt auch im Repertoire hat seit einigen Wochen. Das hat Fletcher erwähnt, ein Crucifix-Pin gekontert. Dann gab es hier den Helluva-Kick, also den Mafia-Kick und einen Sheer-Drop-Brainbuster, wo Moxley aber bei 1 ausgekickt ist. Also das ist ja auch so ein bisschen die, ja, eins der neueren Dinge, die auch aus dem Indie-Wrestling kommen seit ein, zwei Jahren. Diese, und auch in Japan sehen wir es immer wieder, diesen Kick-Out bei 1. Den
sehen wir heute auch nochmal.
Den haben wir später auch nochmal gesehen. Und ja, dann sozusagen hier die Storyline. Also Fletcher sucht hier den Schraubenzieher, hat das natürlich wahrscheinlich in der Vorbereitung, ist wohl die Story nicht mitbekommen. Und interessant auch, also das haben wir unterschlagen im ersten Match bei der Kesha und Okada, war ja auch Don Callis am Kommentar. Hat sich hier aber, und der hat auch gesagt, was ist denn hier passiert? Gar nichts mitbekommen, also zum Schraubenzieher. Und hat es wohl dann auch in der Storyline nicht der Mühe wert gefunden, hier Kyle Fletcher darüber zu informieren, dass der Schraubenzieher jetzt nicht mehr dort ist, wo Kyle Fletcher ihn wohl vermutet hat. Also er hat dann relativ panisch hier, ja, diese Polsterungen rund um die Ringspanner alle abgesucht. Hat den Schraubenzieher natürlich nicht gefunden. Moxley zeigt den Paradigm Shift, den Death Rider, gibt es aber nochmal einen Kickout und letztlich gab es hier den Renegade Choke und ich weiß nicht, ob Moxley irgendwie gemeint hat, ich choke dich einfach richtig aus und ja, werde ich einfach nicht.
Der Kopf wurde auf jeden Fall violett.
Also ja genau, der Kopf von Kyle Fletcher war tatsächlich schon, das war so dieses Brock Lesnar Violett, das der jetzt immer hat nach ein paar Minuten Match. Das heißt, entweder hat der sehr, sehr enthusiastisch die Luft angehalten oder Moxley, die haben sich einfach irgendwie ausgemacht, ich joke dich einfach kurz richtig aus. Ja, jedenfalls Moxley gewinnt hier ein fantastisches, sehr, sehr gutes Match im Halbfinale.
Mit einem unfassbar gut umgesetzten Finish. Also hier kann man gar nicht genug loben, wie Kyle Fletcher das halt verkauft hat mit diesem Schraubenzieher, so von wegen, ey, wo ist der? Wo ist der? Und dieses immer panisch werdendere, weil du hast ja oft beim Wrestling dieses, ich werde abgelenkt und auf einmal stehe ich da wie so ein nasser Sack, wo du einfach denkst, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Hier hat man es halt wirklich gut gemacht, dass der halt komplett durch den Wind war und Moxley genau dieses durch den Wind ausgenutzt hat. Genauso wie am Ende halt der Aufgabe griff, wo Fletcher eigentlich immer wieder versucht, sich am Web festzuhalten, so mit letzter Kraft, nein, ich will gar nicht aufgeben. Und jedes Mal, man denkt, jetzt ist Ende, dann nein, er ist doch noch da. Nur um dann halt wirklich komplett K.O. zu gehen. Und so hat man ihn eigentlich sehr gut geschützt, aber es ist halt von der Art der Körpersprache war das halt unfassbar stark umgesetzt und nach außen kommuniziert. Ja, und jetzt haben wir halt statt die beiden aufstrebenden Stars, haben wir die beiden Oldies im Finale. Und ich bin ehrlich, Sarah saß neben mir, hat einfach nur gesagt, ich habe keine Lust aufs Finale. Weil sie konnte damit nichts anfangen, weil das Problem war einfach, ja, wir hatten jetzt ein Finale und da bin ich ehrlich, mir ging es exakt genauso. Und das aber rein subjektiv wieder, bitte bedenken. Mir war es in dem Moment egal, wer es gewinnt, weil ich es beiden nicht gegönnt habe. Also ich wollte weder, dass Okada das Ding gewinnt, noch Moxley. Am Ende habe ich dann noch leichte Tendenz gehabt, so, gibt es halt irgendjemand den Referee? Aber es war halt einfach kein Feuer für mich persönlich dabei oder Interesse daran, dass jemand von beiden das gewinnt, weil es hat auf einmal für mich alles keinen Sinn mehr gegeben, für Sarah genauso. Und wenn wir gleich beim Finale sind, werde ich erklären, warum das keinen Sinn ergeben, noch viel, viel krasser wurde. Aber, Punkt jetzt, wrestlerisch, die ersten beiden Matches waren unfassbar stark, waren richtig gut, haben Bock gemacht und da habe ich noch gedacht, huiuiuiui, wenn die dieses Level halten, dann kann aber World's End richtig krachend einer der besten Pay-Per-Views des Jahres werden. Und dann kamen die nächsten Matches.
Die ja auch nicht schlecht waren, aber natürlich nicht auf, oder wie soll ich sagen, nicht ganz oder anders als diese beiden. Also wir hatten jetzt hier den Chicago Street Fight um die AEW Tag Team Titel, FTR gegen die Bang Bang Gang, also in dem Fall Juice Robinson und Austin Gunn. Und ja, also es war halt das, was, wenn AEW einen Street Fight verspricht, dann gibt's halt einen Street Fight. Und die Crowd war da schon ein bisschen erschöpft nach den ersten beiden Matches, beziehungsweise auch nach der Zero Hour und den ersten beiden Matches.
Darf ich kurz mit einem Satz reingrätschen und eine Theorie reinwerfen? Ich glaube nicht, dass es die Erschöpfung war, sondern dieses Match war halt ein egal. Du hast halt FDA auf der einen Seite und dann Bang Bang Gang auf der anderen Seite. Kein Mensch, selbst ein Dreijähriger, der im Publikum sitzt, würde doch glauben, dass FDA das Ding verliert. Das Teil hättest du eigentlich in der Weekly bringen müssen, bei einer Collision.
Aber das ist kein Pay-Per-View-Match. Du hast einfach gemerkt, es gab ja keine Spannung. Es gab auch keinen Grund, da emotional invested zu sein bei diesem Match.
Naja, vor allem in der Weekly bringen. Sie haben sie in der Weekly gebracht. Das war nämlich hier Teil von Collision Holiday Bash in Manchester. Das heißt, 10 Tage vorher hatten wir ja genau dieses Match, wo FTR schon mal die Bang Bang Gang besiegt hat. Und ja, also wir können es, glaube ich, vorwegnehmen. Sie haben sie hier halt wieder besiegt. Es gab dann letztlich den Spike-Pile-Driver auf den Titelgürtel gegen Austin Gunn. Wir hatten noch einen relativ bösen Nicht-Tisch-Bump von Stokey Hathaway. Also der ist sozusagen hier neben den Tisch geknallt. Und ansonsten, ja, wir hatten
halt... Wir hatten aber noch einen zweiten. Wir hatten auch, dass Cash Wheeler einen Dive da draußen gemacht hat und Austin Gunn mal einfach, glaube ich, 1 Meter zu weit seitlich stand. Und Cash Wheeler einfach komplett alleine zum Tisch geflogen ist.
Ja, genau. Das auch. Also Juice Robinson hat ihn hier, also Stokey dann in dem Fall vom Apron geworfen und ja, der hat da fast komplett den Tisch verfehlt. Es gab dann noch eine Shatter Machine gegen Juice Robinson. Da hat Gunn noch den Save gemacht. Dann gab's den Piledriver auf eine Mülltonne. Da gab's nochmal den Kickout und dann eben diesen Spike Piledriver auf den Titelgürtel. Also, ja, war ein solider Streetfight ohne, ich sag mal, ohne ganz großes Ziel. Ging
17 Minuten,
genau.
Einfach viel zu lang.
Hätte man wahrscheinlich auf 13, 14 runter kürzen können. War okay. Die größte Frage ist wahrscheinlich hier, wer stellt sich hier als nächstes gegen FTR? Also wer werden die nächsten Herausforderer sein? Es war jetzt schon die Bang Bang Gang ein bisschen zusammengewürfelt. Wird oder könnte.
Wir haben keine Ahnung.
Wir haben keine Ahnung, aber irgendwann muss ja Adam Copeland mal wieder zurückkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt einfach so ein bisschen diesen, wir brauchen halt irgendwas für FTA zu tun, bis die halt das Match haben können, das wir eigentlich gerne zeigen wollen.
Ja, so fühlt es sich auch irgendwie an. Also auch nicht falsch verstehen, ich bin komplett bei dir. Das Match war halt vollkommen okay. Aber es war halt auch nur okay. Das war auch für einen Streetfight, fand ich, zu harmlos. Also halt fast ausschließlich Mülltonnen zu benutzen. Oh, es ist mir persönlich halt zu wenig. Es kam halt keine Spannung auf. Aber an sich, also das ist so ein typisches Match, finde ich, wo du mal sagen kannst, die haben nichts falsch gemacht, aber es reicht halt für mich nicht, um halt, wenn ich jetzt eine Schulnote geben würde, dann ist halt so für mich so eine 3-, wo ich einfach sag so, ey, alles okay, ich bin nicht sauer, ich bin nicht böse, passt schon, aber ich bin auch nicht begeistert und ich bin auch nicht so sehr drin und so war das dann leider. Ich springe einfach mal zum nächsten Match, weil da gab's auch ein Tag-Team-Match und zwar mit den Frauen.
Moment,
oder willst du noch was sagen?
Ja, weil ich mich grundsätzlich also weniger jetzt darüber freue, dass sie das alles gewonnen haben, sondern dass AEW es endlich mal geschafft hat, weil so Sachen lassen sie ja sonst gerne ein bisschen unter den Tisch fallen. Sie haben hier tatsächlich mal einen guten PR-Move gemacht, weil wir hatten jetzt ein kurzes Video nach diesem Match zu den Sports Illustrated Awards. Also Sports
Illustrated. 10 Stück.
Genau, also von insgesamt 14 Awards hat AEW bei diesen, sind natürlich auch willkürliche Awards von ein paar Journalisten, aber Sports Illustrated ist halt doch noch eins der renommiertesten Sportmagazine in den USA. Und ja, da gab es halt insgesamt 14 Awards und 10 davon hat tatsächlich fürs Jahr 2025 AEW abgeräumt. Also sie sind hier geworden Promotion of the Year, Mercedes Moné und Adam Page sind hier männlicher und weiblicher Wrestler des Jahres geworden, FTR Tag Team des Jahres, Osprey Bester im Ring, Tony Storm Beste am Mikro, Breakout Wrestler des Jahres Kyle Fletcher, Storyline des Jahres war Hangman Page, sozusagen ja die Redemption, die Wiederkehr von Adam Page, Rivalität des Jahres war Adam Page gegen Jon Moxley und Show des Jahres war Double or Nothing. Und da haben sie wirklich ein schönes Video gebracht, wo sie das alles noch ein bisschen herausgearbeitet haben. War natürlich, das ist jetzt ich glaube am 17. ist das rausgekommen, war natürlich ein schöner Tag in den sozialen Medien, sehr viele WWE-Hardcore-Fans, die dann natürlich gleich geschrien haben, ist alles gekauft und Schiebung und furchtbar, weil eben AEW hier also 10 und WWE unter Anführungszeichen nur 4 Awards bekommen hat, aber fand ich sehr gut, dass man das zumindest auch mal ja verwendet hat und mal ein bisschen darüber berichtet hat, dass das eben sowas ist und dass man da halt doch in einem renommierten Medium ein paar Preise abgeräumt hat. Ob man jetzt damit einverstanden ist oder nicht, kann jeder selber entscheiden. Aber ich finde es gut, wenn man sozusagen gute PR kriegt, dass man die auch ein bisschen publizieren darf.
Ich wollte gerade sagen, also bei solchen, also egal welchen Veranstaltungen, wo Preise verliehen werden, das hat eh nichts mit Objektivität zu tun, oder dass man das halt sachlich begründen kann. Auch bei den Oscars gewinnt nicht unbedingt der wirklich beste Film. Aber wichtig ist trotzdem.
Aber jedes Studio ist schlau genug zu sagen, wenn sie diesen Film dann vermarkten, der hat übrigens einen Oscar bekommen.
Genau. Und das hat AEW auch wirklich gut erkannt und auch gut genutzt. Und das ist auch immer eine Chance, finde ich, dass du halt ein bisschen raus aus dieser Bubble kommen kannst und deinen Namen ein bisschen mehr streuen kannst. Übrigens können sie das jetzt auch bei White Castle. Da gibt's nämlich jetzt ein Burger-Menü von AEW, was ich lustig fand. Aber das ist der way to go. Du musst ja wirklich als Company, die immer noch jung ist, die eigentlich primär den Hardcore-Wrestling-Fans bekannt ist oder ein Name ist, aber den halt andere eigentlich noch nie gehört haben oder noch nicht damit was verbinden können, merke ich auch bei meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wo ich dann mit Leuten rede, jetzt letztens erst mit meinen FIFA-Jungs, rede ich über Wrestling, die können die ganzen WWE-Wrestler runterdudeln von früher und auch ein, zwei von jetzt, aber AEW hat keiner von denen jemals gehört, die wussten nicht, dass es eine Liga gibt. Und genau dafür sind halt solche Awards super, dass man sagt, hey, hier, wir hauen das raus, wir machen ein Videopackage, wir gehen damit an die Medien raus und hauen Pressemitteilungen raus. Das musst du machen. Apropos, das musst du machen. So, jetzt neue Überleitung zum Tag Team Match der Frauen. Die erste Titelverteidigung von AEW Women's World Tag Team Championship. Babes of Wrath gegen Mercedes Moné und Essina. Das Team, was ich nie dachte, dass ich das haben muss, aber ich möchte das haben, in einem wirklich guten Match, muss ich auch sagen, wo halt eine Wrestlerin besonders geschienen hat, wo du auf der anderen Seite gesehen hast, wie stark sich auch Harley verbessert hat. Sie ist ja eigentlich noch nicht so lange dabei. Und zeitgleich aber auch alle drauf bedacht waren, sie zu schützen. Also, dass sie halt eigentlich gut aussieht, das fand ich super. Aber ich muss mal hier kurz mal eine kleine Lobeshymne loswerden, ne? Was Essina abliefert, athletisch und wrestlerisch, das ist ja einfach so heftig und das liefert sie ja immer ab, auch bei Ring of Honor. Also auch bei AEW, wenn sie mal kommt, die liefert immer ab. Ich möchte diese Frau konsequent im Main Roster sehen. Ich möchte die nicht mehr bei Ring of Honor sehen. Ich möchte die bei AEW sehen, ich möchte um die Titel kämpfen sehen. Oder in einem Tag-Team mit Mercedes Moné. Ich finde diese Frau so unfassbar gut im Ring. Bitte gib mir die doch mehr. Warum nimmt man mir das weg?
Das stimmt, nein, das sagen wir ja auch schon seit Jahren, dass die natürlich Ring of Honor abliefert, also sieht man auch immer wieder bei den Ring of Honor Pay-Per-Views und ich muss zugeben, also die Ring of Honor Weeklies, die verfolge ich auch nur sehr sporadisch, da fehlt mir einfach die Zeit, dass ich mir jetzt noch jede Ring of Honor Weekly anschaue, aber immer auch, wenn ich Athena da bei einem Ring of Honor Pay-Per-View, die ich in der Regel schon immer alle gucke, sehe, dann liefert die ab und auch, also wenn es jetzt hier, wir haben es ja zuletzt gesehen bei All In auch, die ist natürlich fantastisch und von der wollen wir natürlich mehr sehen. Wenn wir mal schauen, wie es hier grundsätzlich weitergeht, also Match fand ich auch sehr gut, vor allem auch, ja, wie gesagt, Halle, die arbeitet hart an sich, hat ja auch zum Beispiel jetzt im Interview gesagt, also Mercedes, mit der arbeitet sie sehr gerne und die unterstützt sie auch und gibt ihr Tipps und ja, versucht auch das Beste aus ihr entsprechend rauszuholen. Ja, hat man hier entsprechend auch gesehen, aber was interessant war letztlich, also die eigentlich sehr starken, dominanten Frauen, Mercedes Moné mit sehr vielen Titeln, wobei sie jetzt ein paar verloren hat und Athena, die jetzt schon über 1000 Tage lang Ring of Honor Women's Champion ist, haben sich hier nicht durchsetzen können und im Finish war es hier dann tatsächlich Willow Nightingale, also Mercedes Moné wollte hier den Moneymaker zeigen und Willow hat das eigentlich mit so einem Cradle gekontert, das heißt, hat hier den TBS-Champion gepinnt und auch da werden wir jetzt hier noch beim letzten Dynamite des Jahres ein Titelmatch bekommen. Also Willow hat hier die Möglichkeit, doppeltes Gold zu gewinnen, wird hier ein Match gegen Mercedes bekommen um den Titel. Und ja,
Ich will eine Prediction machen, die auf jeden Fall nicht gut altern wird, wenn sie nicht stimmt. Ist mir aber egal. Ich sag, Willow macht das Ding. Weil ich finde halt, eine Sache, die man halt wirklich gut gemacht hat, dieses Match an sich ist halt genauso vom Booking her, wie du eigentlich es ideal machen kannst. Du hast die erste Titelverteidigung von den Champions, die lässt halt in Ruhe, stärkst sie, alles wunderbar. Du hast auf der anderen Seite halt dann Willow, die halt den Sieg holt gegen Moné, kannst dadurch halt diesen Next Step für Willow machen, weil eigentlich warten wir auf diesen Next Step für sie. auch alles okay, weil eigentlich war mein Call ja, dass sie dieses Jahr einen Titel holt. Vielleicht schafft sie es ja. Und Essina konnte halt scheinen. Okay, alles super. Der Nachgang, das ist das, was mich sogar noch am meisten abholt, so die Sahnehaube obendrauf. Mir gefällt es total, was man mit Mercedes Monet macht. Dass man halt, erstmal war sie hier dieser Belt Collector, immer mehr Gürtel, unantastbar. Jetzt hier, beste Wrestlerin des Jahres überhaupt. Wirklich unantastbar, aber jetzt verliert sie halt langsam diese Titel. Und du hast halt Essina gesehen, die ja fast, was heißt fast, die hat Monet vorwurfsvoll angeschaut. Und ich mag beim Monet momentan dieses, dass sie es gefühlt anfängt, ins Psychomäßige zu gehen. Dass sie richtig kippt und denkt, ja, ich bin nicht mehr Star-Power, sondern dass das die Fassade bröckelt und die komplett crazy geht. Und ich möchte wirklich sehen, dass Mercedes jetzt gegen Willow direkt ihren Titel verliert und dann komplett nuts geht. Die soll wirklich komplett eine Psychopathin werden.
Habe ich richtig Bock drauf. Das haben wir schon ein bisschen gesehen. Also gesagt, Fina war da schon, ja, nicht sehr amused. Und wir haben dann gleich auch ein Backstage-Segment danach bekommen, wo, glaube ich, ein Lexinär war es, glaube ich, die sie interviewte. Dann geht Mercedes Monet erstmal hier in ihren Lockerroom rein. Dann hörst du so durch die Tür sie nur hysterisch schreien und weinen. Und dann kommt sie wieder raus, ja, und kündigt ihm hier dieses Match gegen Willow an bei New Year's Smash am 31., also unserer Zeit dann am 1. Januar. Fand ich sehr gut und bin ich bei dir. Also so die Mercedes Monet, die langsam hier so alle ihre Titel verliert. Und ja, die Geschichte, die mir ein bisschen erzählt ist, sie hatte jetzt hier schon zweimal versucht, den Women's Title, den AEW Women's Title zu gewinnen, hat es bei Toni Storm nicht geschafft, hat es bei Chris Statlander nicht geschafft. Das heißt, wir haben jetzt also die Geschichte, die hat zwar unglaublich viele Titel, aber sozusagen den einen Titel, den ganz großen Titel, den gewinnt sie nicht. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Storyline. Also wenn sie den dann vielleicht 2026 irgendwann mal gewinnt, dann wird sie da vorher wahrscheinlich durch ein tiefes Tal der Tränen gehen müssen, um dann auch diese Redemption-Story vielleicht irgendwann zu bekommen.
Ja, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also da hätte ich richtig Bock drauf. So, jetzt die perfekte Überleitung. Beim nächsten Match gab es ja auch eine Redemption-Storyline, hatte ich absolut keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, warum man dieses Match angesetzt hat, weil wie viel waren in der Crowd? 9.000 Leute ausverkauft? Okay, 9.000 Leute hatten keinen Bock auf dieses Match. Und das hast du halt einfach so gemerkt. Und das
ich glaube, dass das ja tatsächlich, also wir sprechen hier von Darby Allin und Gabe Kidd, und ich glaube, dass das halt tatsächlich passiert ist, weil ja Darby aus dem Continental Classic rausgeflogen ist, wurde dann durch Jack Perry ja ersetzt. Der wäre hier zwar wahrscheinlich trotzdem nicht ins Finale gekommen, aber hat ja, also Jack Perry hat ja, glaube ich, wirklich einfach die 1:1 die Darby Allin-Rolle übernommen, hat ja dann letztlich zum Beispiel auch Pac besiegt, wo ja auch die Story war, also der hat ja beim letzten Pay-Per-View gegen Darby Allin gewonnen und dann hieß es ja, dass, oder gerüchterweise sollte der ja dann auch im Turnier verlieren. Vielleicht hätte es da auch irgendein anderes Match noch mit Darby gegeben. Und jetzt hat man wohl, nachdem ja Darby dann wohl relativ kurzfristig doch wieder eine medizinische Freigabe bekommen hat, hat man sich wohl daran erinnert, dass der ja auch nochmal mit Gabe Kidd noch eine Rechnung offen hat. Also Gabe Kidd von New Japan, so ein bisschen der Söldner von den Death Riders, der ja auch die Treppe runtergeworfen hat vor seinem...
Aber der bei der Crowd halt nicht funktioniert.
Das Problem ist, also, aus dem hat man halt, den hat man so ein bisschen als, der kommt mal, manchmal ist der da und hilft den Death Riders. Ich finde leider auch, dass man bei New Japan zu wenig mit ihm gemacht hat, weil der hat das Jahr begonnen mit diesem absolut fantastischen Match gegen Kenny Omega, das ihn eigentlich auf den nächsten Level gehoben hat. Das hat man irgendwie bei AEW gar nicht erwähnt. Also der müsste, und ich halte extrem viel von Gabe Kidd, aber der müsste eigentlich Ende des Jahres 2025 ein viel, viel größerer Star sein, auch bei AEW, als er das ist. Und die Leute haben halt einfach keine Ahnung, die meisten, wer das ist, was der kann.
Das ist es halt.
Ja, und jetzt ist er halt irgendwie so der siebte Zwerg von links, der halt nochmal gegen Darby Allin ran muss, weil er halt auch irgendwie noch mit den Death Riders verbandelt ist, mit denen halt Darby historisch immer noch ein Problem hat.
Aber dieses Match, bin ich ehrlich, ne, das hat mich komplett gebrochen. Weil, also erstmal, ich hatte natürlich keine Lust, ja, ich bin heute der Meckerkopf, es tut mir leid. Also ich hatte einfach keine Lust auf dieses Match. Ich war nicht interessiert, ich habe nur gedacht, okay, lass es bitte zumindest nicht zu lange gehen oder nicht zu langweilig. Was mich halt komplett gebrochen hat dabei, war die Matchart. Weil Darby Allin ist richtig am Suppen, also der ist gut am Bluten. Und dann fängt Gabe Kidd an zu bluten, wie sonst was. Und verhält sich halt wie ein Psychopath, wie sonst was. Wie du es eigentlich hast in einer Fehde, die halt über, was ich,
Vierteljahr oder ein halbes Jahr geht.
Gut, man darf halt nicht vergessen, das letzte, was wir bei AEW von Gabe Kidd gesehen haben, war, dass Darby Allin ihn in eine Bodybag gesteckt hat und ihm hinter dem, quasi hinter seinem Auto aus dem Land geschleift hat.
Ja, das ist richtig, aber es ist halt emotional, also emotional für uns als Fan, oder ich sag nicht für uns, sondern für die meisten Fans, ist das halt gar nicht so, dass es so intensiv ist. Es fühlte sich
also
nicht intensiv
an, die Ansetzung. Man hätte das mit dem guten Videopackage wahrscheinlich auch, dass du auch in der Halle vielleicht zeigst, hätte man das noch ein bisschen retten können, dass man sagt, okay, den Gabe Kidd, den sehen wir zwar nicht so oft, aber das ist jetzt hier die Geschichte mit Darby Allin und deswegen wird's hier gleich
knallen. Selbst dann hätte ich das zu heftig gefunden. Also dieses, der lief ja nur so voller Blut und reibt sich damit ein und sonst was. Also wirklich richtig, wo du denkst, die gehen over the limit. Das ist so ein Hell in a Cell Verhalten oder halt das letzte große Steel Cage, Hardcore, whatever Match. Texas Death Match. Also irgendwie sowas, wo du einfach denkst, das ist das große Finale einer gigantischen, epischen Storyline.
Dann hast
du dieses Match so unerwartet, was du eigentlich keiner haben möchtest. Und auf einmal drehen die halt da vom Verhalten her ab, was gar nicht zu deinen Emotionen als Zuschauer passt.
Das stimmt, das war eigentlich so ein bisschen das I Quit oder ich glaube das I Quit Match gegen Moxley, wo man ja dann kein Blut haben durfte wegen der Commission, nicht in die Crowd brawlen und so. Also das war so ein bisschen die Art von Match, die ich eigentlich vor ein paar Monaten zwischen Darby und Moxley mir erwartet hätte. Und du hättest auch so ein schönes Finish gehabt, vor allem, also Darby hat ja letztlich das Match dann auch gewonnen, allerdings so mit einem Flashpin, wo er von einem Sleeper sich durchgerollt hat, also protected und schützt natürlich ein bisschen Gabe Kidd. Aber für alle, also eins der besten WrestleMania oder vielleicht das beste WrestleMania-Match aller Zeiten, meiner Meinung nach, war ja Steve Austin, Bret Hart bei WrestleMania 13. Und da hattest du ja dieses ikonische Finish auch von dem Steve Austin, der eben hier blutet, ähnlich wie es ein Gabe Kidd war, der dann hier letztlich im Sharpshooter das Bewusstsein verliert. Und du hattest sogar diese Geschichte, wo Darby ihn im Scorpion Deathlock hatte und du hast hier die Großaufnahme auf Gabe Kidd, dem wirklich so das Blut aus der Stirn schießt. Und ich habe mal kurz gedacht, okay, das wird jetzt so dieser Gabe Kidd-Moment, der gibt nicht auf, aber der wird quasi wegen dem Blutverlust jetzt ohnmächtig, hätte ihn auch entsprechend protected. Ja. Außer, dass er sich halt da irgendwie dann rausgewunden hat und wir ein anderes Finish bekommen haben, aber.
Ja. Das Match war halt dadurch, dieses andere Finish war halt das Match einfach nur da. Ja. Also, das war es einfach so. Das Match ist vorbei. Ich glaube, kein Mensch wird nächste Woche darüber reden.
Das stimmt, wobei das war halt wieder ein komplett verrücktes Match, weil ja, also Darby hat gleich mal fast von Beginn an geblutet und ich habe da nochmal zurückgespult. Ja, es war, glaube ich, der Dropkick, der Stuhl-Dropkick ins Gesicht, den er da bekommen hat. Das war, glaube ich, auch keine geplante Verletzung, so. Vielleicht auch deswegen. Aber die haben halt hier wieder komplett die Hütte abgerissen. Also Darby, der den Coffin-Drop vom Top-Rope nach draußen springt. Ja, und wie du sagst, im Endeffekt, dadurch, dass es so ein bisschen so ein schnell zusammengewürfeltes Match war, ohne dass man auch den Leuten ganz groß die Story dahinter erzählt hat, wird das eher ein Match sein, wo, wie du sagst, nächstes Jahr wahrscheinlich keiner mehr drüber redet. Im Gegensatz zum nächsten Match, das Mixed Nuts Mayhem Match, also Conglomeration, Mark Briscoe, Orange Cassidy, nicht Conglomeration, Roderick Strong und Tony Storm gegen die Death Riders, also Claudio Castagnoli, Willa Yuta, Daniel Garcia und Marina Shafir. Und in dem Match gab es so viel, amüsante Spots, dass wir, glaube ich, von dem Match, also das werde ich mich wahrscheinlich aus anderen Gründen länger erinnern können, als an das Darby-Gabe-Kidd-Match, also dass halt Gabe-Kidd, geblutet hat wie ein Verrückter.
Ja, definitiv. Ich habe auch bei der Match-Ansetzung, hatte ich eigentlich nur einen Gedanken. Ich gebe zu, dass die Abgründe in meinem Kopf, alles durcheinander. Ich habe nur gedacht, bitte lass nicht einfach nur Tony Storm gegen Marina Shafir kämpfen, sondern lass bitte die Frauen gegen die Kerle kämpfen. Und zwar gegen alle. Lass einfach diese Grenze
verschwinden. Haben wir teilweise ja bekommen.
Genau, wir haben es teilweise bekommen und dafür war ich dann auch dankbar. Anfangs hatte ich ein bisschen Sorge, dass es halt nicht so ist, weil es ein bisschen klassisch war. Aber das ist so für mich so ein typisches Match, wo es keine Ringstory geben muss. Die ist mir dann auch egal. Sondern einfach, ich lehne mich zurück. Ich habe immer wieder Spots, wo ich mal schmunzeln muss. Ich habe Spots, wo ich denke, oh, oder wo das Publikum oh macht. Tony Storm, Orange Cassidy ist auf jeden Fall ein gutes Tanzpaar, die den Tango tanzen können und innerhalb des Tangos dann halt ihre Gegner schlagen. Fand ich sehr amüsant. Ich fand
super interessant, die Situation, die halt jeder sehen wollte. Ehemann, Ehefrau, Roderick Strong gegen Marina Shafir im Ring. Und mein lieber Scholli, also dass Marina dann Roderick eine verpasst, ist ja schön und gut, ne? Aber wie dann Roderick Marina auf den Nacken schellert. Huiuiuiui. Das habe ich nicht kommen sehen. Das war amüsant, ja, das war erstaunlich.
Da kannst du mal vorstellen, wie es daheim zugeht, wenn da einer das letzte Glas Marmelade gegessen hat, ohne um neue zu kaufen.
Ich glaube, die machen Armdrücken, wer einkaufen gehen muss oder den Müll rausbringen muss. Also in deren Haushalt haben wir uns auf jeden Fall Spaß. Nee, es war einfach eine runde Sache. Was die halt natürlich erzählt haben, dass die Death Riders als Team die Gegner isolieren, dann haben sie ja immer wieder und immer wieder diese Rotationsläufe gemacht, wo halt einer nach dem anderen in die Ringecke springt und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das sah cool aus. Und die anderen halt eher als Einzelpersonen geglänzt haben, primär am Anfang. Und dann nach und nach dann mehr als Team. Aber ansonsten, das war einfach nur 12 Minuten toll. 45 sehe ich, hat Spaß gemacht.
Genau, Tony, der dann auch so Release German Suplexes zeigt, sowohl gegen Daniel Garcia als auch gegen Willa Jutta. Und dann kommt natürlich Claudia rein, es gibt einen Giant Swing gegen Tony Storm, wo Roderick Strong dann sozusagen hier reinkommt. Dann gibt's halt hier das große Face-Off mit Shafir und Strong. Ich glaube, sie hat ihn ja zuerst mal ins Gesicht getreten, dann hat oder war er zuerst genau. Mit diesem Schlag in den Nacken, aber...
Sie hat ihm zuerst ins Gesicht getreten, hat sie dann umgedreht und Roderick hat ihr dann voll auf den Nacken geballert.
Genau, und im Endeffekt, ja, Willa Jutta ist dann ordentlich drangekommen, also der hat hier einen Orange Punch bekommen, dann hat er Storm Zero bekommen von Tony Storm, noch einen Orange Punch, die Sweet Cheek Music und letztlich dann von Mark Briscoe noch den J-Driller und damit, ja, die Death Riders hier nicht siegreich vom Platz oder aus dem Ring gegangen. Pack war nicht da, den ganzen Abend nicht, weil ich hatte so ein bisschen, wenn wir dann beim Finale kurz drüber sprechen, was ich mir auch gedacht habe, was vielleicht passieren wird. Spoiler, ist alles nicht passiert.
Das wird gleich alles so schlimm.
Aber wir hatten vor dem Halbfinale noch ein anderes Titelmatch, nämlich hier Chris Statlander gegen Jamie Hayter.
Uff.
Ja, und also denen kann ich nicht vorwerfen, dass die nicht alles gegeben haben, aber auch das war halt so irgendwie ein Match, das war halt so ein Match ohne Story. Die waren ja, wenn ich es richtig zusammenbekomme, ich glaube, die waren irgendwie im Tag-Team und plötzlich sind die halt nach dem Match aneinander geraten und dann haben halt ein Titelmatch bekommen. Also ich meine,
ja, es ist das Problem. Ist
eh okay, kannst du machen. Aber nein. Das war ein Match, das hat mich halt nicht mitgenommen als Story einfach.
Das kannst du nicht machen. Also da muss ich vehement widersprechen, mein werter Herr Kollege, weil diese Art Storyline, dieses, ey, ich bin stärker als du, ach ja, finden wir es ja auch heraus. Ey, den Titel hältst du nur, aber eigentlich bin ich besser als du. Ach ja, finden wir es heraus. Diese Storyline ist die einzige Storyline, die man mit Chris Statlander erzählt. Es gibt keine andere Storyline mit ihr. Und das ist furchtbar. Und Chris Statlander als Champion, und das werde ich wahrscheinlich in jeder Review machen, ist furchtbar gebuckt. Den Titel gewinnen, ich bleib dabei. Es war ein Riesenfehler, dass sie den Titel bekommen hat, weil sie halt als Charakter nicht aufgebaut ist. Jetzt hat sie den Titel und wird als Charakter nicht aufgebaut. Und dann hast du als Kontrahentin Jamie Hayter, die halt wieder, wie gesagt, Kustet dann hat immer dieselbe Storyline. Jamie Hayter macht genau das Gleiche. Eigentlich bin ich stärker als du. Ach ja? Komm, lass mal rausfinden. Okay. Die aber als Charakter auch null aufgebaut ist, beziehungsweise gar nicht funktioniert, seit sie dieses Gimmickwechsel gemacht hat. Sarah findet es schrecklich, ich finde es schrecklich, die Code findet es schrecklich, es ist einfach so leise. Und was ich heftig fand, wirklich erschreckend, was ein Warnsignal Richtung Tony Khan und alle anderen im Backstage-Bereich sein sollte, wenn ein Champion rauskommt und eine Herausforderung rauskommt und du hörst bei der Herausforderung niemanden, wirklich niemanden in der Crowd jubeln, klatschen oder sonst was. Es war Totenstille. Du hättest einen Heuball reinwerfen können und es wäre lauter geworden. Das ist ein schlechtes Zeichen.
Die ja,
Wrestler sind die ohne Zweifel echt super. Die sind wirklich im Ring super. Aber Wrestling besteht nicht nur aus In-Ring, sondern auch aus Charakteren, Verbindung zur Crowd,
und
davon irgendwie interessiert ist. Und es hat keinen interessiert. Und die beiden Charaktere funktionieren nicht. Die Ansetzung verstehe ich nicht. Kein Mensch wollte diese Paarung sehen.
Nein, da bin ich bei dir. Also Statlander hat sich noch nicht wirklich gefunden. Die war mal irgendwie der Alien. Die hatte meiner Meinung nach das am ersten, das meiste Profil als Heel, als sie hier gegen Willow geturnt hat, weil da gab es eine Story, das war so ein Betrug von der Freundin. auch mit, warum auch immer das mit Stokely dann nicht funktioniert hat, aber auch das war eigentlich eine ganz coole Paarung, weil Stokely einfach als Manager ein guter Heatmagnet ist. Und Jamie Hayter finde ich halt schade, weil die war halt sehr over und ja. Man hat das zum Beispiel ja gesehen von Jamie Hayter, ich weiß ja auch nichts. Ich weiß, sie ist jetzt plötzlich irgendwie so die 70s Girl.
Und aber mit Technomusik.
Naja, mit Technomusik. Und man hat es aber gesehen, also Hey W hatte jetzt auch die letzte Folge hinter sich, aber die war zum Beispiel mal noch ein paar Wochen oder Monate vor dem Ende war die mal bei Hey W und war absolut großartig. Die war lustig, die war sympathisch, da hat sie ihre Persönlichkeit wieder zeigen können und das vermisse ich, also eigentlich das vermisse ich seit dem vorletzten Comeback bei ihr, weil das Match war gut, also das war so ein Back-and-Forth-Ding, die haben da alles rausgehauen. Aber das hat mich halt emotional nicht unglaublich mitgenommen.
Also, wrestlerisch würde ich sagen, war es okay. Aber ich finde, du hast beiden angemerkt, dass sie gemerkt haben, hier funktioniert gar nichts. Und Jamie Hayter war auch ab und an unsauber. Und ich fand, die Moves an sich waren gut. Wrestlerisch war das so gesehen gut, aber es war als Gesamtding, als Flow, es war kein Flow da. Ich fand, dieses Match hatte halt keinen Flow und das war halt dann schwierig mit der Konstellation, dass du halt draußen keine Reaktion hattest. Und
die Leute einfach. Es war halt so ein bisschen, es waren viele Moves, viele Spots, aber es war jetzt nicht so das große Ganze. Also im Endeffekt, genau. Damit wir es auch nicht ganz übermäßig überstrapazieren. Also Jamie Hayter hat hier versucht, dann noch, ja, ich glaube, ihren Finisher durchzubringen. Statlander kontert das. Es gibt einen Saturday Night Fever und ja, Statlander verteidigt und auch da bisschen ähnlich wie bei FTR. Ich frage mich, wer da jetzt die nächste Gegnerin sein wird, weil ja, Toni Storm wird wohl hier mit Marina Shafir noch in irgendeiner Form zu tun haben. Mercedes sehe ich jetzt eher entweder Athena oder Willow oder vielleicht nochmal Harley Cameron als ein bisschen als Dark Horse Kandidat. Und ja, wer sich hier eigentlich um den Haupttitel mit Statlander anlegen soll, weiß ich.
Also das ist das Problem, wenn man keine guten Charaktere hat.
Ich hätte jetzt aktuell niemanden am Zettel, wo ich sage, das ist vermutlich die nächste Herausforderung.
Ja, vor allen Dingen, du hast halt gerade keine auf dem Zettel, wo du sagen kannst, das könnte ich mir storyline-technisch erklären, warum die aufeinandertreffen. Anders als bei den Männern, da konnte man sich erklären, weil Statlander halt keine Story hat. Du brauchst halt irgendwie einen Zusammenhang, weil gerade diese, ich finde, als Die guten Wrestler und Wrestlerinnen funktionieren dahingehend, weil die nicht nur im Ring super sind, sondern halt auch nicht nur, weil die Charisma haben, sondern weil die halt entsprechend gebuckt werden, dass sie Storylines haben. Weil Storylines, lange Storylines haben einen Vorteil. Die gehen nie geradeaus, sondern so Schlängellinien. Das heißt, du stößt immer wieder mal gegen andere an und wenn diese Storyline vorbei ist, können diese Personen, gegen die du mal kurz angestoßen bist oder die vielleicht dir kurz geholfen haben oder sonst irgendwas, kannst du das aufgreifen und dann neue Storylines erzählen. Aber Statlander hat halt immer diesen straighten Weg. Weißt du, nächste Kontrahentin, bum, bum, bum. Und du glaubst, ich bin besser? Zeig's doch mal. Nächste, nächste, nächste. Deswegen fällt uns keine ein. Weil du keinen natürlichen Gegner hast, außer Willow. Aber du kannst halt nicht immer nur Willow gegen sie setzen.
Nein, und ich meine, die einzige, die mir derzeit wirklich, oder vielleicht ist das auch ein bisschen, ich würde es mir halt persönlich wünschen.
Ich kann mal, sag nicht Tekla.
Ja, das wäre für mich das einzige. Weil ich überlege gerade hier, wen haben wir auf der Heel-Seite, die noch nicht zuletzt schon gegen Chris Statlander angetreten ist. Und der war hinterher irgendwie Statlander so einer der Namen, die mir noch einfällt.
Bei Statlander bin ich mir mittlerweile, ach so, an die Hörer. Ich rede gerne mal jemanden dazwischen. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich das mache. Dass es heute stärker ist, liegt daran, dass die Leitung einen Hauch Delay hat. Also das ist keine Absicht, sondern es kann halt einfach sein, dass wir uns ein bisschen verzögert hören. Da passiert das. Was ich sagen wollte, Chris Statlander ist zwar eigentlich ein Face, kommt bei den Fans mittlerweile aber oder teilweise so rüber, auch durch ihre arrogante Atmung beim letzten Match auch oder nach dem letzten Match, wo sie eigentlich als Underdog dargestellt werden sollte, aber sie war eigentlich die dominante Kraft und dann herablassend und bla bla bla. Und sie redet die ganze Zeit von, das ist meine Zeit jetzt zu scheinen, bla bla bla. Ich finde sie fühlt sich fast schon wie eine Heel an, obwohl sie ein Face ist.
Ja, also sie war ja dann auch beim Media Scrum noch nach der Show und da ist sie auch gefragt worden, sie hat ja auch jetzt irgendwann mal die eben Jamie Hayter, glaube ich, angespuckt Oder es gab da irgendwas mit Spucke, war auf jeden Fall.
Ja, ja, hat sie angerotzt.
Und da hat sie halt gemeint, ja, also so ihre Sob-Story ist jetzt vorbei und sie ist jetzt Champion und sie fühlt sich jetzt wie eine etablierte, starke Wrestlerin. Also ich meine, das vergönne ich ihr ja auch. Also die soll ja auch ernst genommen werden. Aber ich hoffe halt, dass man irgendwann, also wir beschweren uns ja gerne mal, oder ich glaube, du bist ja auch jemand, der das öfter mal sagt, so mit, ja, so ein Titel ist halt oft mal eine Krücke, weil damit kann ich halt irgendwelche Matches machen, weil jetzt geht's ja um den Titel. Und auf der anderen Seite bei Chris Statlander habe ich es ein bisschen umgekehrt, so, die hat jetzt einen Titel, aber irgendwie gibt's keine wirklichen Stories, die das jetzt rechtfertigen, warum gerade sie oder warum gerade jetzt jemand das Match mit ihr haben will, außer dass es um den Titel geht.
Genau, und außer dass sie halt stark ist und halt diese Stärke halt darstellen möchte. Ich verstehe es halt auch nicht, wenn man das so macht.
Also ein Stück weit, wer vielleicht noch hinkommt, aber ich weiß nicht, ob die schon so weit ist, von wegen stark und groß und Heel, also Megan Bain würde mir ansonsten noch einfallen. Aber
die hast ja schon verbrannt gegen sie.
Aber das ist halt, genau, das ist halt auch wieder das Thema. Na, wobei war das auch gegen Statlander, also gegen Toni Storm?
Ich meine, gegen Statlander gab es auch schon mal mit.
Ja.
Also ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nicht darauf schwören, aber gefühlt, Bane hat auch nicht das Standing, aber wir haben jetzt gerade momentan echt das Problem, dass da so ein Vakuum ist. Und ich habe ein bisschen Angst, dass man so würfelt und dann halt einfach sagt, lass doch irgendwie, ich möchte, alles klar, komm, lass mal zu dritt oder zu viert.
Also wenn mir noch bei groß und stark einfällt, so, ja, hol halt mal Godzilla von Stardom rüber und lass die mal ran. Aber auch da braucht es halt irgendeine Geschichte, außer ich bin jetzt da und ich bin stärker als du.
Gucken wir mal. Also ich finde bei beiden super Wrestlerinnen, aber ich hoffe, beide ändern mal ein Gimmick und kriegen einen Charakter, weil das wird dann schwierig. Aber wenn ich eh schon am Meckern bin, leite du doch bitte zum großen Finale über und sag du erstmal deine Emotionen, bevor es alles hier zu meckerig ist.
Ja, also wir hatten das Continental Classic Finale am Jon Moxley gegen Kazuchika Okada. Also Okada ja der zweifache Gewinner der letzten beiden Jahre, ja dann auch den Continental Title mit dem International Title vereinigt und zum Unified Title, also Kenny Omega nochmal besiegt. Jetzt Takeshita besiegt mit unfairen Mitteln und der trifft auf Jon Moxley, den wir ja auch, ja, das ganze Jahr über, also wenn ich jetzt denke, wir haben ja den Jahresrückblick, der jetzt Anfang Januar rauskommt, großteils aufgezeichnet schon. Da haben wir ja sehr oft Moxley erwähnt, so der ist uns halt wirklich, also uns, das war halt der Champion, der allen auf die Nerven gegangen ist, wo man dann wirklich gehofft hat, irgendwann mal muss ihm doch jemand den Titel abnehmen. Das heißt eigentlich zwei Leute, die das Jahr 2025 eigentlich großteils sehr erfolgreich waren. Ein paar Rückschläge gab es natürlich zuletzt. Und die treffen jetzt aufeinander, und zwar tatsächlich zum allerersten Mal in einem Singles-Match. Also die hatten so ein paar, ich glaube ein paar so Tag-Team- oder Multiman-Matches sind die schon mal aufeinander getroffen. Aber erstes großes Single-Match oder erstes Singles-Match überhaupt zwischen den beiden. Und wir hatten da im Vorfeld natürlich auch nochmal Don Callis, der ja auch gesagt hat, ja Moxley, also ich bin ja jemand, ich arbeite gern mit vielen Leuten und ich habe da dann die Möglichkeit gegeben, aber das wolltest du jetzt nicht und jetzt musst du halt sozusagen hier die Niederlage schmecken. Das heißt vielleicht, das haben wir ja auch schon mal angeteasert bekommen, vor ein paar Wochen vielleicht ja auch mal Richtung Don Callis Family gegen die Death Riders. Aber jetzt hier mal so ein bisschen die beiden, ja, kann man vielleicht sagen, fast Anführer, die hier im Finale aufeinander getroffen sind.
Ja, in einer Storyline, die mich ein bisschen an Bret Hart King of the Ring erinnert hat, der damals auch mit einer Verletzung ins Finale ging und allerdings ein super Babyface. Und hier war es halt Moxley, der, du hattest ja richtig erwähnt, dass Fletcher die ganze Zeit sein Bein bearbeitet hat, die Knöchel, Bein, Knie, generell halt die ganze Zeit aufs Bein gegangen ist. Und die große Storyline hier in dem Match war halt für mich eigentlich genau diese Bret Hart Storyline, dass halt Wrestlers, dessen Körper angeschlagen ist, lädiert ist. Er hat eine klare Schwachstelle, die hat er anfangs versucht zu verbergen, konnte es dann nicht mehr verbergen. Okada ist darauf angesprungen, von wegen, aha, ich hab dich. Und ist dann halt entsprechend immer auf dieses Bein gegangen. Und quasi die Storyline ist dann halt genau diese, eigentlich klassisch für ein Babyface, aber hier ist für ein Heel, eigentlich ein Heel. Beißt durch, er beißt auf die Zähne, der Wille ist stärker als der eigene Schmerz und beißt sich durch, immer mehr Hope Spots, kommt immer wieder zurück, scheitert dann, scheitert wieder, aber er kämpft immer weiter, beißt sich durch, er lässt sich nicht unterkriegen, weil er hat dieses eine große Ziel und wie die Kommentatoren ja auch sagten, Moxley hat ja auch vorher gesagt, dass er es nicht will, sondern dass er diesen Titel braucht.
Genau, also Okada eben, wie gesagt, geht sehr stark hier auf das verletzte Bein, also natürlich mit Dragon Screws, das ist auch wieder ein bisschen Wink Richtung Tanahashi, der ja auch die Dragon Screws sehr stark einsetzt in seinen Matches. Es gibt einen Dropkick gegen das Bein, auch in den Seilen, ein Air Raid Crash, ein Elbow Drop, also Okada eigentlich sehr dominant am Anfang. Sehr schön war natürlich hier, dass Okada jetzt ein bisschen der Meister des Mittelfingers, ja, da gegen Moxley brauchst du nicht irgendwie das Mittelfinger-Ding zeigen, weil der hat ihm gleich mal zu Beginn hier den Mittelfinger ins Gesicht gehalten. Also das natürlich auch schon mal einen großen Pop bekommen. Und ja, Moxley kontert dann eigentlich einen Rainmaker-Versuch mit einem Lariat von sich selber und ja, geht hier durchaus auch so ein bisschen den Weg der Attacke gegen die Beine, setzt nämlich erstmal einen Figure-for-Leg-Lock an. Und dann hatten wir auch schon die erste wirklich unfaire Aktion, also Okada kontert hier einen Paradigm Shift und ich glaube, dass dann auch irgendwie der Referee gerade kurz abgelenkt war und dann gab es halt auch so den Tritt zwischen die Beine, gefolgt von einem Rainmaker, da allerdings
genau, er konnte es optisch nicht sehen, weil halt er dafür sorgte, dass Moxley zwischen ihn und dem Ringrichter war.
Genau, und da, also und Moxley aber natürlich, der kennt ja die ganzen Tricks auch, weil Okada holt sich dann hier den Gürtel, den Continental Title in den Ring. Der Referee natürlich sieht das, nimmt den Titel weg und das nutzt natürlich ein Moxley aus, um seinerseits einen Low Blow zu machen. Das heißt, das ist jetzt keiner, der irgendwie sagt, na, ich lasse mich nicht auf dieses Niveau runter, sondern Moxley sagt, ich bin schon da, also wenn du runterkommen willst auf mein Niveau, dann können wir das gerne so spielen.
Mach gerne weiter, weil ich werde gleich einen langen Monolog halten als Vorwarnung.
Ja, also Moxley dann läuft in den schönen Okada-Dropkick hinein. Okada kann hier einen Rainmaker landen, allerdings ein Kick-Out. Moxley kontert dann sogar einen Rainmaker in den eigenen Rainmaker mit einem Paradigm-Shift. Auch da nochmal den Kick-Out. Und ja, dann sind wir eigentlich schon Richtung Finish gekommen. Also Moxley Curbstomp, Death Rider und besiegt hier Okada. Das heißt, John Moxley, das auch schon so fast ein Stück weit so ein bisschen eine Redemption-Story, die dann vor allem ja nach dem Match auch mit seiner Promo nochmal verstärkt wurde. Aber Moxley schafft es hier jedenfalls, Okada zu besiegen. Immerhin den Okada, der in der Woche im Tokyo Dome im Main Event steht. Und sich hier ja den Turniersieg zu holen. Als, ja, fast schon lustig, wenn man John Moxley sich im Jahr 2025 anschaut, aber fast schon ein bisschen als Underdog.
Eine Frage an dich. Welche Version von David, der eh subjektiv ist, bitte daran denken, hättest du gern den netten oder den emotionalen?
Ja, hau raus, was du dir denkst.
Wie zum Teufel kann man das Ding so booken? Das ist ja eine absolute Vollkatastrophe. Das geht ja mal gar nicht. Also das ist, ich habe mir 4000 Mal in die Stirn geklatscht, dass ich da jetzt eine Delle drin habe. Das geht einfach nicht, weil wenn du eh schon die Halbfinale so bookst, die ich nicht so gebookt hätte, ne, muss man dazu sagen, habe ich gesagt, ist egal. Aber wenn du das schon so bookst, und du baust ein, zwei Sachen erstmal. Du baust einen hier, Takeshita ist in derselben Fraktion wie Okada, verliert unfair durch den Schraubenzieher-Einsatz. Hat also so einen Hals, ne? So eine Krawatte muss der haben. Fletcher hat verloren, weil er sein Utensil nicht gefunden hat, weil Okada das genommen hat, der in derselben Fraktion ist. Fletcher muss so eine Krawatte haben. So, und jetzt kann man sagen, ja, die Storyline kann man erzählen, weil deine, die sind am selben Ort. Die wissen, der ist da und der kommt gleich raus. Die wissen genau, wo der ist. Herrgott nochmal, liebes Booking-Team, baut das doch bitte ein. Baut doch einfach ein, dass Takesh da rauskommt, weil er so eine Krawatte hat. Dann könnt ihr meinetwegen machen, dass Fletch da rauskommt. Takesh da vielleicht gerade so auffällt, aber selber dann auch kurz überlegt, weil er auch so eine Krawatte hat. Aber baut irgendwas ein. Die ganze Aktion hat keinen Wert, wenn du es nicht am selben Abend knallen lässt.
Ich bin bei dir, du hättest das ja zumindest, und wir haben ja das beim letzten Pay-Per-View schon gesehen, als sie da alle drei gesagt haben, wir sind übrigens im Continental Classic, du hättest das ja, Don Callis war ja auch da. Das hättest du ja nochmal Backstage quasi zeigen können, und da kannst du ja Don Callis als schmierigen Typen super einsetzen, weil dann bringst du halt beide, die hier Okada konfrontieren mit, was soll das, mich hast du mit Schraubenzieher angegriffen, der andere, was soll das, du hast meinen Schraubenzieher überhaupt benutzt, deswegen habe ich ja nur, sonst hätten wir vielleicht sogar ja das Don Callis Family Finale nochmal haben können, hier Fletcher gegen Okada, jetzt musst du hier gegen Moxley ran, und dann hättest du ja nochmal den schwierigen Don Callis bringen können, der ja nochmal sagt, ja, Burschen, jetzt beruhigt euch, Hauptsache Okada ist im Finale, also wir werden das Ding schon holen und gebt ein bisschen Geld und geht mal und macht euch einen schönen Abend. Das hättest du schon irgendwie bringen können, aber ich denke mal, diese Konfrontation, die vielleicht wollte man sich die auch ausheben, aber ich bin bei dir, das hättest du an dem Abend schon zumindest mal nochmal anteasern können, Backstage.
Also meiner Meinung nach musst du das machen, einfach aus dem Grund, noch nicht mal, du kannst Backstage machen, aber Takeshita, derjenige, der die ganze Zeit sich an die Regeln hält, ja, von Okada einen kassiert nach dem anderen. Also seit Wochen, Monaten kriegt er halt immer Ellbogen, dann danach wird ausgelacht, vorgeführt, kriegt alles ab, hält sich immer an die Regeln. Jetzt hat er verloren durch einen Einsatz von einem Gegenstand. Dem muss endlich mal die Krawatte passen. Wenn du schon ihn verlieren lässt, lass ihn, dass er mal austickt und einfach sagt, ey, weißt du was, dir zeige ich es. Lass ihn bei diesem Match rauskommen. Lass ihn versuchen. Er muss es ja nicht schaffen. Lass ihn versuchen, das dass Okada scheitert.
Das darfst das du ja, das irre. Ja, das kannst du halt wirklich, also wenn du, und diese Regeln des Continental Classics, die nehmen wir halt jetzt wirklich schon das vierte Jahr ernst, nehme ich mit, es darf überhaupt niemand mit zum Ring kommen. Das heißt, streng genommen, da hättest du vielleicht, und auch das hättest du natürlich machen können. Du hättest hier Takeshita und das hättest du sogar mit so einem Splitscreen vielleicht machen können. Takeshita und Kyle Fletcher, die beide hier angepisst vielleicht rauskommen wollen und auch genau, da wieder
Don Callis, der irgendwie sagt,
nein, auf gar keinen Fall, das geht nicht, weil sobald ihr hier durch den Vorhang durchgeht, wird Okada disqualifiziert, wenn ihr am Ring seid, weil es darf niemand am Ring sein. Exakt, dass er das nochmal irgendwie versucht, so zu kalmieren.
Genau.
Hättest du erzählen können, bin ich voll ja, bei dir.
Musst du, weil das ist eine Family und vor Ort, dass du das jetzt sagst, aber bei Dynamite würde es jetzt wahrscheinlich ein Segment geben, wo das kommt, das finde ich schwach, weil dafür oder haben wir einfach viel zu viel für Takeshita getippt. Ich muss aber noch Nummer zwei sagen. Ich muss momentan meinen dicken Hals, also ich bin halt eh dick, aber mein Hals ist noch dicker als sonst. Bei Moxley, Sarah hat irgendwann gesagt, oder nicht irgendwann gesagt, als Moxley das Mikrofon gegriffen hat, hat sie eine Minute später gesagt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und ich weiß, was sie meint. Moxley, der vor 12 Monaten, wie gesagt, der holt eine Plastiktüte raus, will jemanden umbringen, der vor wenigen Wochen, vor wenigen Tagen so gesehen, noch Leuten, die ihn besiegt haben, hinterher ist er wieder reingegangen, hat die verprügelt mit seinen Leuten. Seine Fraktion, die heute auch gewusst hat, am selben Tag, die Heels sind, die böse sind, hält eine Promo eines absolut mega Babyfaces. Von jetzt auf gleich. Es, derjenige, der die ganze Zeit halt gegen das Roster geschossen hat, von wegen, man muss sich durchbeißen und ich sehe hier gar keinen, sagt auf einmal, das komplette Roster beißt sich durch. Das Ding, ich verstehe dieses Match nicht. Ich verstehe diese Art von Booking nicht. Bei Okada nicht, dass niemand rauskommt, dass einfach kein Nachspiel hat. Und bei Moxley nicht, dass er auf einmal Babyface ist und das ganze Roster liebt und am liebsten einen Arm nehmen möchte.
Also ich What fand the fuck? Ich fand die Promo für sich genommen gut, aber ich bin bei dir, sie hat zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn gemacht. Ganz kurz noch, was du auch hättest machen können, also wenn wirklich der Plan ist hier Don Callis Family gegen Death Riders, du hättest das ja sogar so schön inszenieren können, nämlich sowohl ein Takeshita als auch ein Kyle Fletcher, die angepisst sind, die gerade rausgehen wollen. Und dann hättest du vielleicht gar nicht den Don Callis gebraucht, der gesagt hat, nein, Jungs, auf gar keinen Fall, sondern du hättest hier sogar die Death Riders ihnen in den Weg stellen können, die sagen, die vielleicht gar nicht mitkriegen, die wollen da jetzt rausgehen, um ihren eigenen Mann zu konfrontieren oder dem vielleicht den Sieg zu kosten, sondern die sagen, ihr geht hier nicht raus zum Ring, weil ihr attackiert sonst unseren Mann. Und dann hättest du das einfach mit einem schönen Backstage-Brawl irgendwie abhandeln können. Dann können nämlich die zwei, die vielleicht sogar rausgehen wollten, Okada konfrontieren, das gar nicht machen. Die ganze Geschichte kann weiter eskalieren. Du kannst das noch ein bisschen hinziehen, warum jetzt die Don Callis Family doch zusammenhalten muss, zumindest mal temporär gegen die Death Riders. Also da hätte es ein paar Möglichkeiten gegeben, bin ich ganz bei dir.
Hey, du musst vor allen Dingen irgendwas machen. Also es ist
und
halt,
die Promo war halt, also natürlich, das ist so ein bisschen, wir sind hier irgendwie, ich habe das Gefühl, wir sind von A nach C gekommen und ja, wir haben B ausgelassen. Weil wenn sich das irgendwie abzeichnet, dass Moxley nach jedem seiner Matches dem Typen, den er besiegt oder der ihn besiegt hat, nochmal die Hand schüttelt und so ein bisschen diesen Respekt jetzt durchscheinen lässt, den er den Leuten halt vorher nicht gezeigt hat, dann hätte ich es ein Stück weit verstanden. Jetzt ist er halt plötzlich irgendwie ein Moxley, der sagt, ja, also natürlich, er macht's hier für die Death Riders und die Death Riders sind die, die das Wrestling ernst nehmen und die immer da sind und die nie ausfallen. aber er macht jetzt fürs ganze Roster, weil es ist das beste Wrestling-Roster auf der ganzen Welt und die Leute sind alle gut, weil, also erst erzählt er uns, die Leute sind alles Loser, weil die sind ständig irgendwie verletzt und keiner hat irgendwie die Eier, jetzt endlich was zu machen und er will sie dazu zwingen. Und das ist ja okay, wenn der jetzt in den Sonnenuntergang reitet und sagt, passt, ich bin hier fertig, ich habe das jetzt auch aus euch allen herausgekitzelt, was ich sehen wollte. Aber jetzt sagt er irgendwie, ich meine natürlich, und das ist ein schönes Ding, dass er sagt, hey, diese 12 Leute, die im Continental Classic waren, die haben hier wirklich bewiesen, oder 13 Leute jetzt.
Wenn du der ist okay, wenn das ein Osprey sagen würde, aber nicht ein Moxley,
ja, der, aber das,
wenn er der Top genau, Heels
also, ist. Und ich bin ja eigentlich fest davon, also ich habe mir gedacht, entweder verliert die hier im Finale und dann turnen quasi die Death Riders gegen ihn, weil sozusagen der Alpha Dog hat ihr Schwäche gezeigt und jetzt muss er halt gekillt werden. Oder ich dachte mir, okay, Pack haben wir die ganze Zeit nicht gesehen, alle sind irgendwie seine Freunde, Pack kommt irgendwie und ist angepisst, weil der hat in letzter Zeit schon immer irgendwie ein bisschen angepisst geguckt, wenn Moxley gesprochen hat. Oder die Death Riders turnen einfach gegen ihn, weil die sagen, ja, wie jetzt, jetzt sind plötzlich alles irgendwie deine Freunde. Aber nein, die sind jetzt alle irgendwie mit ihm einverstanden, freuen sich für ihn. Ich meine, so soll es ja grundsätzlich in einem Stable sein, die freuen sich für ihn, die legen ihn um, aber es passt halt nicht zur Geschichte, die man eigentlich in den letzten 12 Monaten so erzählt hat, ohne dass man uns jetzt dorthin mitnimmt, uns zu sagen, wie sind wir jetzt eigentlich zu diesem Part der Geschichte gekommen.
Ich glaube, auch alle in der Halle haben es halt gedacht, indem man als die Death Riders da quasi Spalier standen, hat jeder gedacht, so alles klar, jetzt kommt zumindest der Turn gegen Moxley, weil Moxley jetzt auf einmal verweichlicht ist, weil auch Moxley auf einmal einen auf Best Friend macht und das ganze Roster ja doch toll ist und die Company alles super. Und dann, und ich habe gedacht, alles klar, so quasi nach Motto, wir heben dich hoch und dann.
Und der Einzige war hier wieder Brian Danielson, der gesagt hat, so ja, also es fällt mir alles ein bisschen schwer, das so zu glauben. Weil Brian Danielson ist immer so die Stimme der Vernunft und des Fans. Das ist so der oft die Dinge sagt, die ich mir auch als Zuschauer denke. Und der Danielson war so der Einzige, der irgendwie im Kommentar gesagt hat, ja, also ich möchte das zwar gerne alles glauben, aber es fällt mir ein bisschen schwer, wenn ich mal so angucke, wie sich Moxley in den letzten Jahren, in den letzten Monaten verhalten hat. Und selbst da hättest du ja sogar noch bringen können, so mit einem Jahr, du wolltest mich vor einem Jahr noch töten, aber jetzt, also wenn ihn die hier wirklich attackiert hätten, dann hätte ich mir sogar einen Danielson vorstellen können, der vielleicht so mit einem, weiß ich nicht, mit dem Stuhl bewaffnet in den Ring kommt und sagt, also ihr macht jetzt mit dem Typen genau das Gleiche, was er vor einem Jahr mit mir gemacht hat und ich guck mal, dass ich da nicht mag, zwar Moxley nicht, aber ich will nicht, dass der das gleiche Schicksal erleidet. Also da hättest du einiges machen können. Ich meine, die Storyline haben wir noch nicht, vielleicht kommt die irgendwann noch.
Ja, aber
die Storyline, die wir bekommen haben, war halt irgendwie... Ja.
Wir haben keine bekommen. Das ist mein
Riesenproblem. Also das, was wir bekommen haben, dem fehlt diese Storyline, dass ich sagen könnte, ah, so sind wir zu diesem Punkt gekommen.
Ja, also vor allen Dingen also noch eine kleine Seitenanmerkung. Wenn du es normal anguckst, guck mal auf die Death Riders. Ich komme darauf nicht klar, die zeitgleich bei diesem Pay-Per-View ein Heel-Team waren, die dann Spalier stehen und während seiner Rede grinsen, als er das Roster lobt. Und du einfach nur denkst so, what the fuck? Also generell nochmal, mein Problem, nicht das Wrestling. Das Match war echt gut. Wirklich,
das
war wirklich
Match war fantastisch, also da gibt's gar nichts. Und auch die Story, die man im Match erzählt hat, war für dieses Match sehr gut. Also Moxley, der sich da wieder rauskämpft, der gegen Against All Odds sozusagen hier noch Okada besiegt, der so ein Stück weit sogar mit seinen eigenen Waffen schlägt. Für sich gesehen isoliert, eine tolle Geschichte. Aber das Pufferstück, das man dann am Ende noch dran gesetzt hat, das passt halt einfach gar nicht.
Ja, mit dem Vorlauf halt. Man hat diese Geschichten, die man angeteasert hat, oder um die es eigentlich geht, hat man nicht weitererzählt. Und also dann am Ende steht das Ergebnis, aber halt, ich habe keine Ahnung, was mit Moxley passiert, was ist mit Okada, Takeshita, Fletcher ist. Ach so, wir warten jetzt ein paar Tage. Ich finde das furchtbar. Also ich war wirklich angepisst. Sarah war, also ich beziehe mich manchmal auf Sarah einfach, weil das ist für mich als so, ich sehe eine außenstehende Person quasi. Die hat die Welt nicht mehr verstanden. Die saß da und die wusste nicht, was sie mit diesem Ergebnis anfangen soll, weil sie die Charaktere nicht verstanden hat. Die hat nicht verstanden, warum keiner eingegriffen hat, warum Takeshita nicht zu sehen war, warum Moxley auf einmal sagt, ich habe euch alle lieb und ihr seid alle toll. Die saß da, die hätte auch Mandarin sprechen können, ne? Also die hat nichts mehr verstanden. Die war komplett durch und das ist für mich auch schlecht, weil emotional hat mich das komplett weggezogen. Naja, egal, das war genug gewendet, jetzt kommt der Main Event.
Genau, der Main Event, Samoa Joe in einem Four-Way gegen Swerve Strickland, gegen Hangman Page und gegen MJF, der ja kürzlich zurückgekehrt ist.
Achso, mal eine kurze Frage. Hat der vielleicht eine Haarverdichtung gemacht?
Ja, das möchte man fast glauben. Nein, also der hat ja, glaube ich, schon also so Haarimplantate, das weiß man ja, dass der da ja sich da ein bisschen kosmetisch optimieren hat lassen. Und ja, der hat jetzt da kräftiges, volles, dichtes, schönes Haar.
Dunkles.
Dunkles Haar, wie das so ein ordentlicher Wrestler natürlich haben sollte. Der, ja, stimmt gar nicht. Ein paar der erfolgreichsten Wrestler der Welt hat Glatze oder Halbglatze, aber.
Jetzt sagst du das nur so.
Möchte wohl nicht in die Fußstapfen von dem Steve Austin oder von Hulk Hogan treten.
MJF war auf jeden Fall der einzige Wrestler am ganzen Abend mit einem Special Entrance.
Das stimmt.
Es gab keinen anderen. Alle anderen kamen halt vielleicht mit anderen Outfit oder so raus, weil er war der Einzige, der halt mit ein bisschen Show-Einlage rauskam. Was ich schade fand, aber weil ich mag sowas. Generell fand ich die Stage-Übung gut. Und jetzt hat es hier ein Match, und da will ich dich mal kurz fragen, weil wir hatten keine Preview. 4 große Namen, wo es logisch erklärt wurde, warum. Deswegen, da bin ich komplett dabei. Ich war invested, hatte Bock auf dieses Match. Ich hatte nur ein Riesenproblem. Ich konnte nicht tippen. Auf wen hast du vorher getippt? Ich habe auf MJF irgendwann getippt, aber eigentlich hätten es alle sein können. Auf wen hättest du getippt?
Ja, jetzt kann ich natürlich schlau daherreden im Nachhinein, aber ich hatte tatsächlich sehr, sehr stark das Gefühl, und so ist es ja auch gekommen, dass sich MJF hier durchsetzen wird.
Okay, ich lasse dich aus der Nummer aus. Aber ja, für mich war es ein bisschen durch das Videopackage, also, habe ich gedacht, das wird MJF.
Ich sag mal so, ich habe irgendwie gedacht, mit 4 Leuten, ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe hier nochmal, also dass man nochmal das irgendwie hinbekommt, dass Joe gewinnt. Weil sonst kommt Joe schon langsam in diese Moxley-Rolle und ich glaube, die Storyline will man nicht nochmal erzählen. Ich habe gedacht, wenn Swerve den Titel, wenn Hangman jetzt den Titel einfach zurückgewinnt, dann war das irgendwie relativ sinnlos. Und damit sind Swerve und MJF übrig geblieben. Und ich habe gedacht, also MJF als Heel, vor allem mir jetzt ein bisschen, weil einige Leute, wir hatten ja letzte Woche auch diese Diamond Ring Battle Royal, wo dann letztlich ja Bandido sich den Ring geholt hat. Und ich habe mir da schon ein Stück weit, weil natürlich gerade auch beim Observer zum Beispiel, kann mich erinnern, Brian Alvarez war da sehr mit, ja, und die Battle Royale war schlecht und dann ist MJF bei der gleichen Show aufgetaucht und mit keinem Wort hat man irgendwie erwähnt, warum MJF hier den Titel, warum der plötzlich, der war immer in dieser Ring-Battle Royale, der war kein Surprise-Entrant, der hat mit keinem Wort den Ring erwähnt.
Mich auch gefragt.
Und jetzt hat Bandido natürlich hier den Ring und damit auch einen Titelshot bekommen und ich habe mir gedacht, Das macht für mich nur dann Sinn, wenn der Gewinner von dieser Battle Royale, der diesen Ring hat, den Titelshot gegen MJF bekommt und MJF sagt, also ich will, dass es auch nicht nur um meinen Titel, sondern auch um den Ring geht und sich auf dem Weg vielleicht dann auch den Ring zurückholt, weil der Dynamite Diamond Ring bei dem anderen als MJF macht gar keinen Sinn. Und das war für mich in meinem Kopf zumindest so ein bisschen eine Erklärung, wo ich gedacht habe, da macht MJF für mich noch am meisten Sinn in diesem Match zu gewinnen.
Gute Erklärung, Herr Kollege. Herr Watson. Watson und Sherlock. Wirklich sehr gut kombiniert, weil die Logik gehe ich komplett mit. Das macht Sinn. Das würde ich auch so kaufen. Generell fand ich, hat die Art des Bookings vom Match hat mir auch sehr viel Sinn gegeben. Dahingehend, dass du halt Samoa Joe als diesen großen Berg hattest. Auf der anderen Seite hast du halt Swerve und Hangman, die zeitgleich die größten Rivalen ever sind, aber zeitgleich auch irgendwie als Team fungieren können und wir auch müssen in diesem Match. Und dann hast du MJF, der quasi, wie soll man sagen, ein bisschen unten gehalten wird von allen. Also wird mal rausgeworfen, wird mal getreten, kriegt mal einen ab und muss wieder raus. Der halt die größte Zeit des Matches eigentlich so der Außenseiter ist. Und die Art, dass du halt diese Rollen so klar verteilt hattest, tat dem Match sehr gut, fand ich.
Ja, also ich fand das Match auch sehr gut. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt und zwar an Swerve, nämlich schon seit der jetzt wieder da ist und seine ersten Wrestling-Matches gerestelt hat. Der ist ja jetzt relativ massig geworden, also der hat ein bisschen Gewicht draufgehoben. Und das Problem ist, du merkst halt leider, dass er jetzt einen Ticken langsamer ist, dass manche Moves so ihm, also das merkst du wirklich nur, wenn du sehr genau hinsiehst, oder du merkst halt, wenn du einen Swerve, den wir ja sehr intensiv, ja, glaube ich, beide beobachtet haben in den letzten Jahren, du merkst halt, dass manche Dinge ihm irgendwie nicht mehr ganz so leicht von der Hand gehen, dass er einen kleinen Ticken langsamer ist und dass manche Dinge durch dieses erhöhte Gewicht plötzlich nicht mehr ganz so gut funktionieren oder nicht mehr so gut
aussehen. Ich glaube, wo er sich noch dran gewöhnen muss.
Genau, das heißt, entweder muss der irgendwie erst mit dem neuen Gewicht diese Dinge tun, ähnlich gut, wie er sie vorgetan hat, oder er muss halt irgendwann sagen, gewisse Dinge gehen halt nicht mehr und ich muss halt meinen Stil ein bisschen anpassen. Und ich glaube auch mit dem, also gerade mit dem operierten Knie und mit dem erhöhten Gewicht, also so Dinge wie das Wurfstomp und so, gerade nach draußen, das schreit für mich ein bisschen so danach, dass ihm das irgendwann mal wieder ein Knie zerschießt mit noch mehr Gewicht auf dem Gelenk. Aber ich hoffe, er hat sich da irgendwas überlegt.
Mal den Teufel nicht an die Wand.
Ja, das, also ansonsten hat mir das Match sehr, sehr gut gefallen, auch von der Art und Weise, wie man es erzählt hat, was so passiert ist. Weil natürlich, du hattest mal Hangman und Swerve, die doch mal zusammengearbeitet haben. Irgendwann waren die dann mal alleine im Ring und dann war es auch nicht so ein, naja, was machen wir, sondern war es halt ein, jetzt gibt's mal auf die Schnauze.
Übrigens, die Crowd ist abgegangen wie sonst was. Also wir auch auf der Couch, da hast du es eigentlich wieder gemerkt, eigentlich möchte ich wieder ein Match von den beiden. Ich möchte wieder eine Fehde von den beiden. Das hat mir so gefallen. Das hast du so selten im Wrestling, finde ich. Diese organischen Kontrahenten, wo du einfach weißt, so Rock and Austin, wenn die aufeinander trafen, wusstest du alles klar. Das sind sie. Und hier hast du das halt bei AEW mit Hangman und Swerve. Die werden, glaube ich, auf ewig den Rest ihrer Karriere miteinander verbunden sein als Kontrahenten.
Ja, also ich glaube, das werden wir sehen. Es waren auch so schöne Sachen dabei, wie ein Hangman, der einen Buckshot Lariat zeigt, quasi über den Rücken von Swerve drüber rotierend. Und MJF natürlich, also Joe, der dann so ein bisschen als das Monster reinkommt. Und MJF, der natürlich hier als der Chicken Shit Heel immer wieder seine Chancen nutzt. Also man hat schon auch mit den Charakteren, die man hatte, die Geschichte sehr schön erzählt. Und ja, wir hatten dann mal den Salt on the Earth von MJF, Adam Page, gleichzeitig gab es den Coquina Clutch, ich glaube King Swerve, wo dann MJF sozusagen hier seine eigene Submission lösen musste, damit er hier irgendwie dafür sorgt, dass sich Joe nicht den Sieg holt.
Die Mimik dabei war super, ne? Einfach dieses so, verdammt nochmal, du versaust mir das gerade, ich habe doch gerade einen Aufgabegriff, Mist, ich muss auflösen. Das war super.
Ja, dann natürlich, also, wir hatten dann irgendwann die Ops, die doch nochmal reingekommen sind, die wurden dann aber, also sind ja dann auch Richtung Prince Nana gegangen, da hat Swerve dann auch einen Swerve-Stomp nach draußen gezeigt, auf beiden Seiten auch so eine Geschichte, wo ich sage, mit dem Knie vielleicht nicht ganz optimal. MJF, der ihn dann ja vom Top Rope, glaube ich, runterwirft auf den, also zumindest mit Kopf voran, in den Pult und ja, ähnlich wie beim ersten Hangman-Joe-Match, das wir hatten, als erste Titelverteidigung, also da waren sie, glaube ich, auch drei Buckshot Lariats, die er gebraucht hat und dann macht der Hangman hier zwei Buckshot Lariats. Joe wankt schon ziemlich und beim dritten Buckshot, ja, schubst noch oder stößt noch MJF Joe in den Move hinein, wirft aber den Hangman dann raus. Es gibt den Heatseeker und ja, MJF pinnt hier Samoa Joe, um sich hier den Titel zu holen und damit, ja, kommt er in einen sehr elitären Kreis, nämlich jener Personen, die unter 30 zweimal World Champion waren. Also ich glaube, der erste davon war Lutez. Das war dann, glaube ich, auch ein Brock Lesnar zum Beispiel. Also ich glaube, er hat auch die Liste irgendwo gepostet im Vorfeld, der gesagt, also am 27. werde ich mich in diese Riege mit einreihen und ja, hat er letztlich natürlich auch geschafft hier.
Ja, und auch ich finde, das ist so ein Finish, mit dem man echt gut leben kann. Es war nicht, also muss ich auch sagen, ich fand das Match echt gut. Es war aber nicht so, dass ich sagen würde, welches Match dieses Jahr musst du sehen? Dieses werde ich dich nennen. Das ist auch ein Match, was du schnell vergessen wirst, was aber vom Booking her so war, dass es niemandem geschadet hat, sondern dass du halt stattdessen eher das alles Sinn ergeben hat, selbst das Finish, dass du halt sagst, MJF ist dieser Opportunist, der halt seine Chance gesehen hat, aber statt einfach blind und stumpf zu versuchen zu pinnen oder sonst was, nee, schaltet erstmal Swerve aus, sieht, Joe ist schwach genug, alles klar, ich schalte Hangman aus und jetzt staube ich ab. Also, dass er wirklich diese Reihenfolge gemacht hat, das fand ich gut. Ich finde auch, MJF ist auch ein Champion, den ich jetzt gerne verfolgen möchte, wo ich sehen möchte, wo es hinführt. Erstmal wird er sich seinen Diamond Ring zurückholen, denke ich mal. Und dann mal schauen, aber auf jeden Fall bin ich froh, dass er wieder da ist. Er hat diese Star Power und ich finde es auch gar nicht so verkehrt, dass du jetzt halt sagst, okay, Hangman ist es, für ihn ist jetzt das Thema Titel erstmal durch, weil Swerve finde ich auch erstmal durch. Der wird jetzt wahrscheinlich ist erstmal mit jemand anders fäden, vielleicht sogar wirklich mit Hangman. Mal gucken, wo es hingeht, aber auf jeden Fall ist halt jetzt so ein sauberer Abschluss fürs neue Jahr und du gehst halt mit einem jungen Champion, mit einem großen Gesicht ins neue Jahr und dann
ja, und vor allem
lass ihn fliegen.
Du hast halt trotz allem, du hast halt genug, also das, was wir jetzt bei ein paar anderen Titeln kritisiert haben, mit wissen wir jetzt nicht genau, wer die nächsten Leute sind. Also du hast hier mal Bandido, der das garantierte Match hat, du hast Swerve, du hast Page, du hast Joe, der seinen Titel zurückhaben will, du hast vielleicht Moxley, der den Continental Classic gewonnen hat, der sagt, ich war auch schon mal Champion. Also du kannst ja eigentlich, ja, alle Champions. Das
ist jetzt ein Darby Allin.
Darby, genau, du kannst ja eigentlich alle Champions der letzten Jahre bringen. Du kannst sogar, ich meine, wir hatten ja schon mal MJF mit Darby und Jack Perry und auch Sammy Guevara damals. Und ja, also auch ein Darby Allin und auch ein Jack Perry wären nicht so weit weg, dass du sagst, das kannst du nicht irgendwie einfädeln. Das heißt, mit einem MJF hast du auf jeden Fall jemanden, wo du sehr viele Möglichkeiten hast und wo du dir auch keine Sorgen machen musst, dass der nicht im Vorfeld es schafft, dass diese Matches auch over sein werden von der Story.
Das ist halt. Und ich glaube, wir dürfen uns jetzt erstmal darauf vorbereiten, dass wir jetzt wieder einen Champion haben, der den Titel lange halten wird.
Also das,
ich kann mir nicht vorstellen, dass MJF den in 2 Monate abgibt oder so.
Nein, ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, das ist ja auch einer, der das vor allem wirklich will. Also das ist ja auch ein Company Guy und das ist ja auch jemand, der, das waren jetzt, glaube ich, so ziemlich alle Champions bei AEW, die halt wirklich der Champion und der Top-Typ sein wollten und die halt abgeliefert haben. Aber ich glaube, ein MJF ist auf jeden Fall so jemand, der sich halt auch in dieser Rolle des Old-School-World-Champions sieht und der sagt, ich trage jetzt diese Company auf meinen Schultern und ich gebe jetzt alles dafür, dass auch die Dinge, in die ich involviert bin, dass die halt wirklich gut ankommen bei den Leuten. Also das ist, glaube ich, schon was man bei einem MJF erwarten kann.
Ja, definitiv. Also ich bin wirklich jetzt auch gespannt aufs neue Jahr. Und mit dem Sieger gehe ich komplett zufrieden aus dem Pay-Per-View, um jetzt die Überleitung sauber zu machen, damit ich nicht der Erste bin, weil bei mir wird es wahrscheinlich anders aussehen. Kommen wir doch dann auch zum Fazit, weil es war ein langer Pay-Per-View, es waren 13 Matches, wenn man die Kickoff-Show oder bis Zero Hour dazu nimmt, aber die nehmen wir nicht in der Wertung mit rein. Was ist deine Bananenwertung? Eine Banane Grütze, 8 Banane boah, Zucker. Was gibst du? Wie gehst du aus diesem Pay-Per-View, dem letzten Pay-Per-View des Jahres hinaus?
Ich fand ihn gut, aber ich fand ihn nicht fantastisch und ich habe tatsächlich, ich mache mal wieder die Geschichte, wo ich so eine halbe Banane sogar abziehe. Nicht wegen der Matches, weil Matchqualität war eigentlich auch bei den Sachen, wo wir jetzt gesagt haben, ja, hätte ich nicht unbedingt auf einer Pay-Per-View-Card gebraucht, aber das meiste war wrestlerisch halt zumindest solide bis sehr, sehr gut und fantastisch. Ich ziehe tatsächlich die halbe Banane einerseits ab für die, was mich persönlich ein bisschen ärgert, aber einfach für dieses, erklärt mir doch irgendwann mal, warum Moxley jetzt plötzlich komplett 180 Grad anders ist, als er vorher war. Und weil ich nicht so ganz hundertprozentig mit allem zufrieden bin, weil ich war jetzt oft irgendwo so im Bereich 6,5 bis 7 unterwegs, ich gebe diesmal eine 6 von 8, weil ich nicht ganz so happy aus der Show rausgegangen bin, wie ich das bei manchen anderen Shows im heurigen Jahr schon hatte.
Ja, ich finde es diesmal sogar wirklich recht schwer zu bewerten. Für mich ist es erstmal ein Gesamtfazit. Der schlechteste AEW Pay-Per-View des Jahres, was allerdings nichts Schlechtes bedeuten muss, weil halt AEW wirklich Pay-Per-Views kann und dieses Jahr war ein gutes Jahr für Pay-Per-Views. Aber bei der Bewertung gibt es auf der einen Seite das Wrestlerische. Es gab keinen Stinker, muss ich einfach sagen. Es gab wirklich kein Match auf der Card, wo ich sage, boah, das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Sondern einfach die meisten, wenn ich die nicht gut fand, war es primär deshalb, weil die für mich keine Story, Emotionen oder sonst irgendwas hatten oder mich halt das komplett fehlende Storyline-Telling oder Storytelling gestört hat. Und das macht aber bei mir sehr viel aus, weil wenn ich vor dem Fernseher sitze und ich sehe super Sport, ist das toll, aber ich möchte Wrestling gucken. Und Wrestling besteht halt für mich aus mehr als das. Ich hätte halt viele Booking-Sachen anders gemacht, aber ist das ein Kritikpunkt? Weiß ich nicht. Wenn mir aber Sachen nicht erklärt werden oder Sachen, die angeteasert werden, groß an Takeshita und Schraubenzieher, aber im Verlauf des Abends nicht aufgelöst werden oder eingebaut werden, werde ich sauer. Weil dann komme ich mir halt doof vor. Und deswegen, summa summarum, ich fasse es einfach zusammen. Ich gebe, glaube ich, die schlechteste Wertung, die ich bislang gegeben habe für AEW, eine 5,5. 5,5 Bananen sind es.
Also das war es dann auch. Bei 5,5 und 6. Ganz kurz vielleicht noch zum Scrum. Also Chris Statlander haben wir ja schon erwähnt. Tony Khan, also ja, zum Thema Moxley. Er hat gesagt, die Fanreaktionen auf Moxley haben ihn nicht überrascht. Die waren verständlich, weil er natürlich ein herausragender Wrestler ist. Zu Adam Cole noch hat er gesagt, also es gibt keinen Zwang, dass Adam Cole jetzt irgendwie sofort zurückkehrt. Er freut sich aber immer, wenn er ihn sieht. Aber es gibt halt aktuell kein Gesundheitsupdate. Das heißt jetzt nicht so, dass irgendwie Adam Cole unmittelbar von der Rückkehr steht, offenbar. Ja, und Richtung, das ist vielleicht ganz interessant noch, also World's End, Zahlen deuten auf eine unglaublich gute Trendentwicklung hin, also das, ich denke mal, Continental Classic mit den zwei Halbfinal-Matches haben da doch einige Leute gezogen. Und vielleicht auch das, die Rückkehr von MJF, kann ich mir vorstellen. Und Richtung Zukunftspläne, also er hat gesagt, er hat da für mehrere Jahre in der Zukunft Pläne. Und ja, geht natürlich besonders auch also mit Blick auf 2027, wo er dann auch Optionsjahr oder neue Vertragsverhandlungen anstehen. Da ist er entsprechend guter Dinge. Und ich weiß gar nicht, gibt's eine Parole diesmal?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Sehr spät, ich habe es vergessen. Es ist wahrscheinlich zu spät, weil die meisten Hörerinnen und Hörer werden hier abgeschaltet haben. Ich kann es gut verstehen, es ist ein langer Podcast. Aber die Parole, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ihr könnt uns zeigen, dass ihr bis hierhin gehört habt und das bedeutet uns nämlich wirklich sehr viel. Geht bitte auf YouTube in unseren Kanal, in diese Review rein, egal wo ihr das hört, weil dort sehen wir die Kommentare gesammelt und schreibt die Parole rein, die dann zeigt, ey, ich habe bis hierhin wirklich gehört und ich finde das ganz nett, was ihr hier macht. Die Parole lautet dieses Mal, guten Rutsch, Olaf.
Guten Rutsch, Olaf, finde ich gut und vielleicht als Bonusaufgabe, schreibt uns vielleicht hinein, wie ihr, werden wir natürlich auch, also das schon mal in Hinblick aufs Year in Review, aber sagt uns natürlich, wie euch der PPO gefallen hat und vielleicht auch, wie ihr einfach mit AEW im Jahr 2025 zufrieden wart. Und freut euch auf die XXXXL Year in Review Ausgabe. Da könnt ihr euch dann natürlich nochmal ausführlicher austoben drunter.
Ja. Diese sind der Deckel drauf, weil wir müssen jetzt das Ende von der Jahresrückblicksausgabe aufnehmen.
Genau, wir müssen jetzt noch den Dezember ergänzen, damit wir auch in ein paar Tagen das Ding raushauen können.
Ja, in diesem Sinne, esst schön die letzten Weihnachtsplätzchen noch auf. Freut euch auf Silvester, das neue Jahr. Wir machen jetzt hier Feierabend.
Tschüss. Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.